Ja, herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen.
Genau, wir sind wieder alle vollzählig.
Genau, gerade so.
Genau, zur 22. Sendung. Jörg schnauft noch ein bisschen.
Ja.
Bist du wahrscheinlich gerannt von Arbeit bis hierher oder so?
Ja, so einen kurzen Sprint hingelegt.
Genau. Ja, was machen wir denn eigentlich heute? Wir hatten ja letztes Mal in der 21. Sendung so über Sicherheit von Webanwendungen gesprochen. Und haben uns quasi fast die ganze Sendung über SQL-Injection ausgelassen.
Ja, also wir haben gut die 2 Stunden damit füllen können.
Genau.
Da sieht man eigentlich aber auch, wie umfangreich und eigentlich auch, wie relevant das Thema ist. Also es ist in dem Sinne nicht irgendwas, was kleine, obskure Geschichten sind, die so am Rande passieren, sondern es ist wirklich, dass man damit gut 2 Stunden füllen kann und Hacker damit, glaube ich, oder wir nennen sie mal allgemein Angreifer,
genau,
ganz gut damit Stunden zubringen können und natürlich auch entsprechende Erfolge damit erzielen können.
Das ist wohl wahr. Und ja, ich denke auch, dass gerade das Punkt, also der Punkt Injection ist halt einfach wirklich so eine der größten Angriffsquellen, ja, die man finden,
ja,
kann.
Und also, aber eben an der Stelle, weil du es jetzt auch so allgemein genannt hast, Injection, ist es eben nicht nur die SQL-Injection, sondern es ist in dem Sinne auch genauso Code-Injection und ähnliches. Also in dem Sinne ist ja das Cross-Site-Scripting auch nur eine spezielle Variante von Code-Injection. Und in wenn Programme, Webseiten und ähnliches, was das mit umfasst, darauf anfällig sind, ist natürlich dann entsprechendes auch Potenzial gegeben, andere damit zu schädigen und eigentlich nicht nur unbedingt den Betreiber der Seite allein.
Genau. Und wer die Nachrichten so verfolgt hat, der wird ja auch gesehen haben, dass man gar nicht mit vielleicht halbwegs komplizierten SQL-Injections arbeiten muss, um irgendwelche Seiten, sagen wir mal, zu öffnen und da mal zu gucken, was da passiert, sondern manchmal reicht es schon einfach aus, ein bisschen seinen Webbrowser oder sein FTP-Programm zu bedienen und sich da durchs Web zu klicken, und auf einmal findet man dann halt ein paar lustige Sachen. Also wer so die Nachrichten der letzten Wochen verfolgt hat, wird es vielleicht gehört haben, dass auf einem, ich glaube, taiwanesischen FTP-Server lagen Signaturschlüssel rum für, ja, so dieses sogenannte UEFI, BIOS-Neuerung, kann man vielleicht sagen. Und ja, das sorgte mal für einigen Aufruhr quasi.
Ja, weil das ist ja im Prinzip dann der Zugang zu so gut wie jedem Rechner. Und an der Stelle ist einfach natürlich, bekommt man das ja fast auf dem goldenen Tablett serviert.
Ja. Also das, ja genau, diese Signaturschlüssel, die sorgt natürlich für einiges an Aufruhr. Wobei auf der anderen Seite muss man sagen, dass mittlerweile ist bekannt, dass das so Testschlüssel sind, die AMI an ihre Kunden, sagen wir mal, rausgibt. Und halt auch mit der strikten Anweisung verbunden, dass diese halt zu ändern sind. Und ja, jetzt hoffen wir und vielleicht auch alle anderen, dass alle sich dran halten und natürlich nie den Schlüssel mit verwenden.
Ja, also das würde ich auch als ein sehr schwache Aussicht ansehen,
ja,
dass da einfach darauf zu vertrauen, dass irgendjemand bei der Kopie vom Testsystem ins Produktivsystem dann nochmal die Sachen anpasst.
Genau.
Ja.
Aber also, ich sag mal, der Schlüssel an sich war vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie man das jetzt vielleicht auf den ersten Blick gedacht hat. Also, es ist halt nur in Anführungsstrichen Signierschlüssel gewesen. Und also man kann damit vermutlich keinerlei Angriffe auf dieses UEFI oder SecurePoot selbst mitmachen. Und ja, also insofern.
Manchmal ist es auch einfacher.
War das vielleicht noch Glück im Unglück? Ist es einfacher?
Manchmal ist der Angriff auf Rechte einfach, weil man nur irgendwo hingucken muss. In dem Sinne ist es oftmals auch, und das hat man ja in dem Sinne gar nicht letztens so genau angesprochen, dieses Information Disclosure. Also es ist manchmal, wenn man wachsam ist und mal hinguckt, wo werden eventuell auch noch, wo teilt einem das System Dinge mit, die schon wieder einem helfen, weiterzukommen. Also genau. So ein Angriff oder sowas ist nicht irgendwie das eine Ding, wo man die 10 Zeilen Code stehen hat und dann ist man drin, sondern in der Regel ist ja so ein Angriff eine Kette von Schritten, dass man irgendwie Informationen erlangt, darauf aufbauen, dann in die nächste Ebene kommt und so weiter. Also dass man im Prinzip so ein bisschen sich vorhangelt, bildlich gesprochen. Mhm. Und das sind derartige Dinge, eben dieses, was man dann so unter Information Disclosure zusammenfasst, eigentlich mit einem Baustein. Dass man zum Beispiel durch Fehlermeldungen in Kenntnis kommt, wie die Namen der Tabellen heißen. Oder andere Geschichten, ja. Benutzer XY konnte nicht, Datenbankbenutzer konnte so und so konnte nicht angemeldet werden. Dann weiß man schon, um welcher Benutzer da gefragt ist.
Ja, also das ist halt generell so ein Ding, wenn man halt Webanwendungen entwickelt, dann braucht man das natürlich halt möglichst vielsagende Fehlermeldung. Und weil dann kann man eventuell schnell sehen, was falsch ist, aber wenn man halt dann mit seinen Debug-Einstellungen dann rausgeht ins Internet, ist das natürlich für einen Angreifer immer recht hilfreich. Also ja. Deswegen solltet ihr auch, wenn ihr Anwendungen entwickelt, möglichst dann, wenn er live geht, halt auch diese Debug-Einstellungen rausnehmen.
Wobei ich da eher in die andere Richtung tendieren würde, und zwar, dass man von Anfang an zweierlei Systeme fährt. Also das eine ist halt die Meldung, die man nach außen gibt, die Kundenmeldung, und im Hintergrund sich einfach einen Log zu schreiben. Eine Datei oder sowas, die auch entsprechend schon von Haus aus gesichert ist.
Naja, das an sich, wenn sie von Haus aus gesichert ist, ist das ganz in Ordnung. Allerdings, wenn man so bei den diversen Anwendungen weiß, wie die Standard-Log-Dateien heißt, und dann mal das größte Hacker-Tool aller Zeiten, nämlich Google, anwirft und nach dem Dateinamen sucht, wird man wirklich sehr, sehr viel Sachen dann auch finden. Und dann kann man auch quasi aus dem Web auf diese Datei wieder zugreifen.
Ja.
Und dann
das ist aber genauso gut wie im Prinzip die Nachricht gleich auf die Seite mitgeschrieben, also als Meldung ausgegeben. Das ist natürlich dann grundlegend verkehrt.
Also, genau. Also eine, was aus meiner Sicht schon mal hilft, ist, das außerhalb von dem Document Root des Webservers mit irgendwo hinzustellen.
Genau, das die Logs, genau. Dass man wirklich trennt zwischen den operativen Daten, also die zur Anwendungsausführung notwendig sind, und eben diesen Zusatzinformationen wie Login-Informationen. Aber selbst, es sind ja auch so Passwortdatenbanken oder sowas, auch nicht unbedingt das mit innerhalb des Webspaces, also platzieren, das natürlich auch möglichst eben an einem anderen Ort, also an einem anderen Verzeichnis.
Genau.
Und also schon alleine jetzt so diese Vielfältigkeit oder was wir zusammengebaut hatten eben, zeigt eigentlich, dass so Sicherheit auch nicht so dieses Ding ist, was ich hinschmeiße und dann ist es da, sondern das ist, es ist ein Konzept oder es muss mit.
Es ist ein Prozess.
Ein Prozess,
Ja, also üblicherweise versteht man ja Sicherheit so als Kreislauf. Also im Optimalfall fängt man halt quasi mit so einer Planung an, macht sich Gedanken über die Sicherheit.
Bedrohung. Und,
wie bitte?
Die Bedrohung.
Ja, genau.
Was man einfach als Angriffsszenarien für seinen eigenen, für das betroffene System dann einfach ansieht.
Genau. Und dann setzt man das um. Das, was man sich halt so ausgedacht und geplant hat, prüft das und agiert halt entsprechend.
Und ja. Und also das ist im Prinzip dann auch, dass man von Anfang an bei solchen Dingen natürlich auch mit einbeziehen sollte, dass das, was man entwirft, einfach nicht das Endgültige ist. Man hat im Prinzip den ersten Wurf getan, man hat im Prinzip die erste Barriere in dem Sinne aufgebaut und muss dann natürlich weiterhin wachsam bleiben. Also nur weil ich irgendwann mal mir eine Firewall angeschafft habe, nur weil ich irgendwann mal einen roten Kasten in die Wirtschaftsgüter des Unternehmens aufgenommen habe, heißt das noch lange nicht, dass dieses Ding auch in Betrieb ist und dass dieses Ding richtig konfiguriert ist und auch funktioniert.
Genau.
Denn an der Stelle ändern sich auch einfach mal die Bedrohungsszenarien.
Ja. Also üblicherweise, das wollte ich noch sagen, bevor mein Telefon hier frecherweise einfach mal klingelte, es gibt diesen sogenannten Deming-Zyklus. Das ist, Herr Deming war, glaube ich, ein Psychologe, ein amerikanischer, der sich das ursprünglich ausgedacht hat. Und mittlerweile findet man das auch unter diesem Begriff PDCA-Zyklus. Das wird gerne in der BWL halt quasi verwendet. Hat sich aber jetzt halt auch rumgesprochen auf andere Gebiete, und dieses PDCA steht halt für Plan, Do, Check, Act. Und das ist quasi auch genau das, was auch man hier in dieser Konzeption von IT-Sicherheit wiederfindet. Also Plan ist halt die Planung, man überlegt sich, was man macht, dann Do ist halt die Umsetzung, Check die Prüfung, und anhand der Prüfung gibt es irgendwelche Ergebnisse und dann muss man eventuell agieren, also mit Act. Und wenn man einen letzten Schritt ist, kommt man dann halt wieder im Kreis zu dem Planungsschritt und vollführt dann den Kreis quasi wieder von neuem. Und das ist sozusagen die Grundidee, die hinter diesem Deming-Zyklus steckt. Und der Herr Deming hat dann halt so das Ganze ein bisschen theoretisch aufgebaut und ausgearbeitet. Also ein Physiker, Statistiker und Pionier im Bereich des Qualitätsmanagement war er, laut der Wikipedia. Ja, genau. Deming-Kreis ist das deutsche Wort.
Ja.
Also, den findet man halt abgewandelt in diversen Gebieten. Also halt in der IT-Sicherheit, in der BWL wird er wirklich sehr, sehr viel verwendet. Immer mit anderen Namen. Also das Plan, Do, Check, Act, da stehen meistens andere Worte dann da, die irgendwie gerade hip und in sind. aber sozusagen die Grundidee ist sicherlich nicht verkehrt.
Ja. Und an der Stelle ist es halt dann, dass sich die Sicherheit dann auch über die Zeit hin über mehrere Bereiche erstrecken wird. Wenn man wahrscheinlich anfängt und an seinem Programm beginnt, wird man es wahrscheinlich dann schrittweise dann ausdehnen auf den Webserver, auf die Netzwerkinfrastruktur und all das. Denn wir hatten ja im Prinzip angefangen mit dem Programm auf dem Rechner, wo wir ja in der vorvorletzten also Anfang März in der Sendung uns mit
20.
Mit den
19
war das, die 20 war mit dem CLT.
Genau.
Und die mit den Stack beschäftigt hatten, also was man im Prinzip an lokalen oder an direkten Angriffen auf ein Programm in dem Sinne hat. Und das war im Prinzip, ich sage es mal, mit recht Low Level, dann eben die Internetgeschichten. Aber es gibt natürlich auch einen Haufen Systeme dazwischen. Mhm. Also das ist das, was Jens das letzte Mal auch schon mit ansprach, mit dem Angriff auf den Apachen, wo...
Also ich würde noch gar nicht so weit wegrennen wollen, sondern also dort weitermachen, was du gerade schon besprochen hast, nämlich es gibt halt viele so wild klingende und tolle oder auch uncool klingende Begriffe wie hier Information Disclosure. Und was mir da in dem Zusammenhang einfiel, ist halt wieder ein weiterer so ein Anglizismus, der Past Reversal heißt, der quasi auch sich damit subsumieren lässt vermutlich. Und da ist es letztlich so, also wenn man oben die URL hat, da steht irgendwie www.example.com/irgendwas und manchmal steht da eben include.php Fragezeichen Datei ist gleich users.txt oder sowas.
Ja.
Oder
klassisch kann ich zum Beispiel da auch PDF-Dateien, dass man, wenn PDF-Dateien auf dem Server generiert werden, dass man sie auf diese Art und Weise laden kann.
Genau. Und dann ist halt in der Anwendung, in der PHP-Anwendung in dem Fall halt irgendwie so ein kleines Stück Code, was sich halt diese Datei
rausgibt.
Genau, die öffnet die halt lokal und gibt dann den Inhalt der Datei aus. So, und dann ein bösartiger Angreifer könnte dann halt einfach den Dateinamen ändern und eben aus users.txt im einfachsten Fall vielleicht /etc/passwd machen.
Ja.
Und wenn man dann Glück hat,
genau, bekommt man auch eine derartige PDF-Datei mit einem netten Inhalt geliefert.
Genau, also dann im einfachsten Fall wird es einfach nur auf der Website angezeigt, oder wenn halt wirklich ein PDF vielleicht daraus generiert wird oder sowas, kriegt man halt ein PDF
Und nee, es ist ja oftmals, dass dann statisch halt der Content-Type gesetzt wird. Dementsprechend sträubt sich der Browser die PDF, die vermeintliche PDF-Datei anzuzeigen, wo ich auch schon Diskussionen erlebt habe, oh, das ist ja sicher und dann mit, ich sag jetzt mal platt mit Notepad, einfach die PDF-Datei angeguckt und schwuppdiwupp sah man die relevanten Informationen. Ja, ja.
Also letztlich sozusagen die Idee, die hier dahinter steckt, ist einfach, man gibt nicht den gewünschten Dateinamen vor. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was wir in der letzten Sendung gesagt haben. Sozusagen man bricht so ein bisschen aus den Erwartungen des Programmierers aus, sondern gibt halt irgendwie eine beliebige Datei im Dateisystem aus. Und mit etwas Glück sieht man die dann schon. Und das ist natürlich also triviale Sache.
Ja.
Allerdings gibt es halt dann Programmierer, die das wissen.
Ja.
Genau, die das halt sicher machen wollen, die dann die Abwehrmechanismen einbauen. Ja. Und dann muss man halt anfangen, also unter Unix ist es halt so, dass man mit Punkt, Punkt ins übergelegene, über...
Also die verbieten in der Regel, dass irgendwas mit einem Schrägstrich beginnen darf.
Genau.
Also
ja, und dann muss man halt dann anfangen mit Punkt, Punkt, Slash sich dann durchzuarbeiten. Manchmal muss man dann halt vielleicht 10-mal Punkt, Punkt, Slash machen. Und dann umgeht man die Schranken, ist dann quasi irgendwann... theoretisch sozusagen im Sinne der Anwendung ganz oben am
der Wurzel
des Verzeichnisbaums und gibt dann halt wieder sein /etc/passwd ein und kriegt dann die Sachen wieder angezeigt. Und das, also diese Technik, das halt mit sehr vielen Punkt-Punkt-Slashes zu machen, bezeichnet man halt hin und wieder als Path-Traversal.
Genau, ja. Also als die Pfadablauf.
Genau, ein Pfadablauf. Genau. Und wenn man das einmal rausgekriegt hat, wie viele Punkt-Punkt-Slashes man braucht, ab dann weiß man, wo man halt im Dateisystem hinlaufen muss. Dann kann man sich das halt alles in Ruhe angucken und dann halt die entsprechende Sache runterladen.
Wobei, also eben so im Kontext von PHP fällt mir da zum Beispiel wieder Safe Mode ein. Hm. Also da hat man schon beim PHP so ein bisschen mit Sicherheit reingebracht, dass wenn auf dem regulären Weg, also auf FOpen und ähnlichen Funktionen, auf eine Datei außerhalb eines gewissen Bereichs zugegriffen wird, dann wiederum verweigert das im Prinzip das PHP gleich und lässt den Zugriff nicht zu. Mhm. Allerdings gibt es auch wieder Dateien, interessante Dateien, die man innerhalb dieses Bereichs aufbewahren muss. Das sind dann eben Konfigurationsdateien, in denen unter Umständen die Passwörter für den Admin-Zugang drinstehen und ähnliche Dinge. Also das sind dann wieder auch so kleine Stolperfallen, da denkt der Admin vielleicht dran, oh, ich darf dieses Punkt, Punkt, Slash nicht zulassen oder ähnliche Dinge und macht dann dabei oder vergisst dann im Prinzip wieder andere Dinge, die sich in seinem direkten Umfeld befinden.
Also sagen wir, dieser Punkt Information Disclosure, will ich noch mal kurz also drei Worte dazu sagen, und zwar, aber das spielt letztlich auch so wieder mit rein, weil bei PHP hast du ja oftmals das Gute oder vielleicht auch das Schlechte, dass du sehr viel als globale Variablen reingereicht bekommst.
Ja. Also man kann.
Und sowas kann man dann halt auch zum Beispiel ausnutzen. Also klassisches Beispiel ist, der Nutzer soll sich halt aussuchen, welche Sprache er eine Webseite angucken soll. Und dann ist halt irgendwie so ein Parameter, der irgendwie DE für Deutsch und EN für Englisch und was weiß ich, ES für Spanisch und so weiter ist. Und jetzt kann man irgendwie mit, ich weiß gar nicht, Dollar, Unterstrich, eckige Klammer auf keine Ahnung.
Also irgendwelchen Dollar-Get und Post wären die richtigen Wege.
Genau.
Und es gibt aber auch das Ganze schon zusammengemischt.
Genau. Und jedenfalls kann man darauf zugreifen. Jetzt könnte man sozusagen als bösartiger Mensch da einfach oben anstatt DE für den Namen der Sprache irgendwie Punkt, Punkt, Slash Dateiname eingeben oder irgend sowas. Und dann ist man halt wieder dabei.
Und ja, also unter Umständen dann, wenn natürlich die Sprache geladen wird und ein gewisser Format angesetzt wird, ist es dann nicht so leicht, aber unter Umständen trifft man es halt doch.
Genau.
Und eben zum Beispiel auch in diesen schönen Mechanismen, die einem Dinge im Hintergrund erledigen, also eben dieses Zusammenfügen von meinen Cookie-Einstellungen, das Zusammenführen von Get- und Post-Parametern und allem, liegt auch wiederum diese Gefahr, dass damit irgendwelche Informationen verdeckt werden, die zum Beispiel später in einem anderen Kontext ganz anders ausgewertet werden. Deshalb, wenn ich eine Dateiübertragung per Post erwarte, dann gucke ich in die Post-Variable rein. Und wenn ich irgendeinen Inhalt per Cookie erwarte, dann gucke ich in diese Cookie rein und gucke nicht in dieses globale Mischmasch. Das macht es zwar angenehm einfach, aber diese Automatismen bergen eben auch gewisse Probleme in sich. Und da, also man sollte sich wirklich dann damit auskennen. Und es ist günstiger, halt die Erwartungen, die man an einen Aufruf stellt, schon konkret dann auch umzusetzen. Also wenn es ein GET sein soll, dann bitte per GET holen.
Genau. Also und dieser Versuch sozusagen von PHP, es dem Programmierer so einfach wie möglich zu machen, das hat aus meiner Sicht wirklich dafür gesorgt, dass sich auch viele Leute einfach auch darüber keine Gedanken gemacht haben, sondern die haben halt quasi die bequemstmögliche Variante gewählt, genau. Im Sinne des Homo economicus. Und ja, dann gab es halt Fehler. Und irgendwann aber in einer, ist schon sehr lange her, eine Version von PHP, glaube ich, ist zum Beispiel das Register Global standardmäßig abgeschaltet worden.
Ja, das ist, glaube ich, in dem 5er schon passiert. Ja, das ist beim Wechsel von 4 auf 5 passiert, weil dieses Register Global hatte auch noch das waren globale Variablen, glaube ich, dass sie auch aufrufübergreifend existierten. Man konnte also auf diese Art und Weise, wenn man es in einem Aufruf den Kontext eines anderen Aufrufs verändern und auf diese Art und Weise natürlich mit einem parallel laufenden Aufruf oder einem Folgeaufruf dem Informationen unterjubeln oder Einstellungen auf diese Art und Weise vornehmen, die teilweise dann vom Programmierer schon gar nicht mehr zu überblicken sind, wo das herkommt. Aber umgekehrt gab es auch Programme, die sowas massiv genutzt haben, also die sich, die ohne Register Globals halt nicht funktioniert haben.
Genau. Also es war die PHP-Version 4.2.0,
in der das
standardmäßig ausgeschaltet war. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass da quasi in den diversen PHP-Foren irgendwie die Posting-Frequenzen quasi explodierten, weil ihre Programme nicht mehr funktionierten. Und seit, dieses Ding hier stand gerade, also auf den PHP-Seiten steht hier, dass es seit der Version 5.3.0 deprecated ist und dann auch irgendwann jetzt demnächst wohl entfernt werden wird. Also irgendwann geht es halt richtig, richtig gar nicht mehr. Also früher konnte man es noch in der php.ini wieder aktivieren, wenn man es wollte.
Wobei ich auch nicht so richtig weiß, wie die Implementierung dafür gemacht war. Denn es ist natürlich auch, wenn man aufrufübergreifend etwas transportieren will, Informationen, muss man sich natürlich anstrengen. Also im einfachsten Fall, wenn ich meinen Webserver habe und da nur den einen Prozess und ähnliches, dann bekommt man das recht einfach hin. Aber wenn man dann schon nur von diesem großen, komplexen Fall ausgeht, man hat ein Cluster von Websurfern, da kann ich nicht plötzlich irgendwie den RAM so setzen, dass der auch auf eine andere Maschine passend den Inhalt enthält. Und von der Seite her wird auch oder sind dann solche Features, nenne ich es jetzt mal, auch mit der Zeit hin für den dem Untergang geweiht, weil sie einfach technisch nicht mehr durchhaltbar sind. Also wenn man dann die Systeme entsprechend ausbaut, ausweitet, dann sind das natürlich die Dinge, die einen dann töten. Das ist, es ist eigentlich schon hier prinzipiell dieses global. Also wer in irgendeiner Weise irgendwie programmiert, der sollte eigentlich das Prinzip kennen, möglichst lokal zu arbeiten. Also dass sämtliche Daten, die man bekommt, zum Beispiel als Parameter übergeben werden und die nicht auf obskuren Wege über globale Variablen und Ähnlichem zusammengesammelt werden, weil man ansonsten in solchen Dingen wie Nebenläufigkeit und also wo es im Prinzip dann mehrere Prozesse, gleichzeitige Abarbeitung, mehrere greifen auf denselben Variableninhalt zu, dann zu Problemen kommt. Und deswegen ist eben so dieses Register Globals von Anfang an ein riesiges Problem gewesen, wenn man dann mal, wie man so schön sagt, skalieren will.
Genau, wobei ich mich noch so quasi an meine Anfängerzeit erinnern kann. Und also ich fand es damals schon irgendwie anstrengend. Also die, so
globale Variablen?
Nee, sondern quasi lokal, also möglichst lokal zu arbeiten. Ja. Und also ich habe damals nie den Sinn begriffen. Es hat mir auch nie jemand erklärt, sondern ich fand es für mich einfach nur anstrengend. Wobei jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist es schon gut. Also man muss es halt vielleicht einfach dem Anfänger ordentlich erklären, warum das sinnvoll ist.
Ja gut, warum es sinnvoll ist, aber auch natürlich, also schwierig macht es das halt, wenn ich so eine ganze riesige Latte dann an Parametern übergeben muss, wenn ich dann plötzlich meine Funktionen mit 10 Parametern ausstatten muss. Das ist nervig. Aber andererseits ist natürlich auch wiederum der Punkt, dass ich als Programmierer einen kleinen Bereich nur überdecken muss. Also ich habe im Prinzip, ich sage jetzt mal, auf meinen 20, 30 Zeilen Code der Funktion habe ich sämtliche Informationen dieses Stücks. Es ist im Prinzip, ich sehe über die Parametertypen gleich, um was es sich da handelt. Ich weiß im Prinzip, wo ich mich da bewege. Und es ist einfach auch so, dass man sich da in gewisser Weise auf das konzentrieren kann, auf das konzentriert, was man an der Stelle hat. Es erleichtert in gewissem Sinne dann auch mit die Programmierung. Aber jeder, der auch irgendwann mal angefangen hat und am Code ein bisschen rumgeschraubt hat, also das, was man dann neudeutsch Refactoring nennt.
Wieder ein schöner Anglizismus.
Ja. Der irgendwie mal begonnen hat, Funktionsteile oder ganze Funktionen halt zu verschieben, der lobt sich. Der lobt sich, wenn er im Prinzip es geschafft hat, das dann so abgeschlossen zu halten, diesen Block, diesen Bereich, dass er auch wirklich die Funktion nehmen kann, ausschneiden und woanders hinlegen, ohne dass man noch großartig anfangen muss, an anderen Stellen rumzubauen, an anderen Stellen irgendwie eingreifen zu müssen und Anpassungen vornehmen zu müssen. Ich hatte auf den Chemnitzer Linux-Tagen halt dieses Testsystem gehört, dieses, so einen Vortrag über ein Testsystem gehört.
Das war das, was du auch hier im Datenkanal irgendwie angesprochen hattest.
Und bei dem war nämlich zum Beispiel auch ein Kriterium für die Güte eines Systems, wie unabhängig die Komponenten voneinander sind. Also wie gut bildet man, technisch gesprochen oder mathematisch gesprochen, wie groß sind die Cluster in dem Graphen und wie viele Abhängigkeiten bestehen untereinander der Cluster. Dass man im Prinzip an dieser Stelle, oder auch im ganz Konkreten, welche Abhängigkeiten. In dem Vortrag hatten sie nämlich den Dings analysiert, den Quellcode von dem
CVS,
von dem Versionsverwaltungssystem. Und da stellte sich irgendwie heraus, dass die Kernbibliothek wiederum von, die Kernfunktionen mit von eigentlich weiter nach außen gelagerten Funktionen abhingen. Also da war so ein Ring, so ein Zyklus drinne. Und es äußerte sich in dem Sinne schon im schlimmsten, also krass darin, dass eigentlich für Make keine Möglichkeit war, das System zu starten, weil Make hätte im Prinzip erst den Kern bauen müssen, um die äußeren Schalen bauen zu müssen und dann wiederum die äußeren Schalen bauen zu müssen, um den Kern bauen zu müssen, bauen zu können. Ja. Und so eine Ringabhängigkeit bringt an vielen anderen Stellen dann auch wiederum Probleme. Und das Spiel, wenn man im Prinzip so eine gewisse Lokalität nicht beachtet und eigentlich dann auch noch in diese Sachen gehen will, wie Software testen und ähnliches, dann wird das noch schwieriger. Wenn ich im Prinzip so ein kleines Universum erstmal konstruieren muss, diese ganzen globalen Variablen alle initialisieren muss, und was es dann im Prinzip noch alles von Dingen gibt, bevor ich richtig loslegen kann, bevor ich im Prinzip gucken kann, stürzt die Methode gleich ab mit dem Parameter, den ich reingebe oder nicht, dann ist das einfach zu abhängig, dann bin ich zu sehr gekoppelt an mein umgebendes System. Und es behindert mich in allen Richtungen. Ich habe gerade auch ein aktuelles Beispiel bei mir, und wo einfach zum Beispiel eine Bibliothek keine Abstraktion eigentlich schafft zur Datenbank hin. Wenn man in der Datenbank irgendwas ändert, Spalten umbenennt, Spalten oder Daten umstrukturiert, schlägt sich das in der Anwendung nieder. Das ist, ja, man hat, das ist also mal platt gesprochen, fast nur ein netter Rapper um die SQL-Statements. Aber im Großen und Ganzen ist da wenig Abstraktion und wenig Entwicklung drin. Und entsprechend kann man sich eigentlich in der Datenbank auch fast gar nicht bewegen. Also es gibt solche putzigen Konstrukte dann, dass man in der Datenbank sind Spalten einfach also unnötig geworden. Die braucht man nicht mehr. Man kann sie allerdings nicht löschen, weil halt die Programme dafür angepasst werden müssten. Und es dafür solch eine Herrschau von Programmen gibt, dass man gesagt hat, okay, dann bleibt die Spalte halt drin. Und wir lachen jetzt hier drüber. Es ist eigentlich, finde ich eben, dieses Lachen ein ein eindeutiges Anzeichen, dass da was schief geht. Das ist, wenn man an so ein System immer rantritt und da denkt, oh mein Gott, was ist das? Dann geht irgendwas schief. Das sind eigentlich, finde ich, immer noch so die intuitiven, die besten Anzeichen, dass man mal etwas genauer hingucken muss, dass man etwas tun muss, weil man es halt auch irgendwie doch spürt. Ich drück's jetzt mal so etwas komisch aus, dass an dieser Stelle das System eigentlich nicht rund ist. Und ich hatte jetzt, ich gehe jetzt noch mehr in die Programmierung rein, die Diskussion erst wieder gehabt in Richtung Pragmatic Programmer. Das ist ein Buch, geschrieben von David Hunt und Andrew Thomas. Ein sehr interessantes Buch und ich finde auch sehr angenehm zu lesen, in dem es darum geht, wie sollte die Einstellung zum Programmieren sein. Das ist kein Buch, wo drin steht, schreibe deinen Code so und so, also packe Variablen oben hin, Funktionen unten hin, und ähnliche Anweisungen, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie man programmiert. Und das ist wirklich das macht sehr viel aus, wie man im Prinzip denkt und wie man über seine Programme denkt, wie man über seine Arbeiten denkt, die man da verrichtet. Und dementsprechend, also ich kann dieses Buch wirklich, wirklich nur sehr empfehlen. Und es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist 2003 oder sowas rausgekommen, was ja für die Informatikbranche ein biblisches Alter schon fast ist. Aber an der Stelle, ach nein, Jens hat es gerade offen, oh je, das Buch ist aus dem letzten Jahrtausend, also kein Wunder, dass es ein Buch ist und kein E-Book. aber es gibt es auch als E-Book, also es gibt es als PDF, E-Book und noch Mobi, was? Ach, irgendwas anderes.
Ja, Mobi ist für den Kindle. Mhm. Also für das Amazon Gerät. Das ist Spyware-Gerät da. Ja, also 14 Jahre ist das Buch schon alt. Im Oktober 1999 ist es rausgekommen.
Und wirklich hilfreiche Sachen stehen da drin. Und eben auch solche Dinge, solche Gedanken einfach. Programmiere lokal. Denke daran, dass du testen willst. Gehe eben davon, also Refactoring in diese Richtung gehen. Geh davon aus, dass du dein Programm möglichst kapselst und verschieben kannst, umändern kannst, ohne dass groß das Ökosystem ringsherum betroffen ist. Also diese Entkopplung der Systeme, das ist eigentlich so ein wichtiger Punkt, den man insgesamt beachten sollte. Und was ich auch dann an dieser Stelle wiederum mit selbst beobachtet habe, das schlägt sich dann auch in der Sicherheit nieder. Das ist wirklich, es passiert, es ist so ein kleines Abfallprodukt, was man damit gewinnt. Es ist jetzt nicht, dass man damit die hundertprozentige Sicherheit hat, aber das System, was man oft mit so einem Gedanken im Hinterkopf entwirft, bildet natürlich auch an dieser Stelle dann seine Stärken mit aus.
Genau, also das ist auch so mein Eindruck. Also viele Leute, als ich angefangen habe zu programmieren, ich habe das ja auch quasi ohne irgendwelche Kurse gemacht und ohne irgendwas anderes. Und ich denke, das geht vielen auch heute noch so. Und damals und wie auch heute gibt es so Bücher irgendwie Learn Programming in Java in 21 Days oder 24 Hours oder keine Ahnung. Also so ein keine Ahnung, 24 Stunden, ja, ja. 22 Tage programmieren lernen. Und das ist natürlich absurd. Also ich meine, man kann natürlich da schon so ein bisschen die Syntax der Sprache erlernen, das ist natürlich kein Problem, aber sozusagen zum Programmierer wird man halt weder in 24 Stunden oder 21 Tagen. Ja. Und also das ist aus meiner Sicht halt ein bisschen ein Problem, das einem da vorgespiegelt wird.
Ja, genau.
Mal schnell irgendwas im Buch durchlesen und dann kann ich irgendwie komplexe Webanwendungen schreiben. Und heutzutage, so finde ich, gibt es so Ansätze wie Code Academy, glaube ich. Das ist eigentlich ein sehr netter Ansatz, Code Academy. Da kann man sich anmelden und lernt in dem Falle JavaScript und ich glaube mittlerweile auch Python. Also man kriegt halt sozusagen nach und nach, also Tag für Tag so ein paar Erklärungen, wie irgendwas funktioniert, wird so angeleitet. Und der Zeitraum, in dem das passiert, ist so ein Jahr. Also so die Idee ist, dass man innerhalb eines Jahres so die Grundlagen der Sprache lernt. Oh. Und am Ende, wenn man sozusagen die Grundlagen hat, kriegt man dann halt ein gewisses Projekt. Also man muss dann irgendwie ein Softwareprojekt quasi bestreiten. Und also das, wenn man das wirklich schafft, ein Jahr lang durchzuhalten, ist man halt wirklich ein großes Stück weiter, weil also es gibt so einen Journalisten, der heißt David Bauer, ist ein Schweizer Journalist, und der hat es auch mal verbloggt, seine Erfahrung mit der Code Academy, und hat halt natürlich geschrieben, wie er natürlich am Anfang sehr enthusiastisch da losgestartet ist. Und ich meine, die ganzen Anfangsbeispiele sind natürlich immer so Hello World Beispiele und es geht eigentlich sehr easy und sehr langsam los. Und er hatte natürlich schon irgendwann Phasen drin, wo er auch einfach die Lust verloren hat, wo er mal irgendwie ein, zwei Monate vielleicht wenig bis gar nichts dran gemacht hat, aber irgendwann kam diese Motivation wieder und hat es halt geschafft, ein Jahr durchzuhalten. Und
Wer steht denn dahinter? Wer ist mehr oder weniger der Betreiber des Ganzen?
Achso, jetzt sehe ich gerade, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, Ruby und APIs steht hier noch. Doch einiges so über uns. Mal gucken, wer dahinter steckt. Das Code Academy ist eine Education Company, also irgendwie eine Weiterbildungs-Company. Und sie sind halt irgendwie von Kleiner Perkins gefinanziert. Okay. Also das ist so ein Venture Capital Unternehmen von O'Reilly, hat wohl Geld gegeben.
Also steht schon
Richard Branson, das kennt man ja vielleicht auch noch. Und so diverse andere, die mir jetzt auch vergleichsweise unbekannt sind. Also stehen halt auch große Namen dahinter und ich denke auch, dass das ganze Ding auch wirklich Geld kostet.
Also wenn man sich dort, sein Konto einrichtet, dann wird man da auch Geld bezahlen müssen.
Nee, das also nicht. Sagen wir so, das letzten Informationen, die ich habe, die sind, dass es noch kostenlos ist.
Dass es frei ist.
Aha. Genau. Also nur kostenlos, nicht aber frei.
Interessant.
Und vielleicht auch für den einen oder anderen ist es umsonst, aber das ist. Ja.
Aber an der Stelle, das ist das, was ich jetzt auch wieder viel beobachtet habe mit. Es ist, dass man als Programmierer genauso eigentlich eben nicht mit diesem Ansatz rangehen darf, dass man in perfekt ist, dass man es kann, dass man einfach drauf loslegen kann und los, so sehr ein, dass die Programmiersprache in dem Sinne auch vorgaukelt. Und sich einfach in dem Sinne auch erst einarbeiten muss. Ich hatte jetzt im Prinzip die Beispiele, jeder Lehrberuf oder sowas ist in dem Sinne mit einer Dauer von 2 Jahren oder sowas versehen. Dass ein selbst Studierte, das war nämlich gerade so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis, dass selbst jemand, der fertig studiert hat, muss erstmal ein Volontariat absolvieren, um eigentlich in den eigentlichen Beruf dann gehen zu können. Beziehungsweise von alten Zeiten her hat man auch den Arzt im Praktikum gehabt, der auch eigentlich nicht sofort an den Patienten ran durfte. Und analog ist es eigentlich auch, dass ein Programmierer oder jemand, der Programmieren lernt, auch nicht wirklich gleich die Großsysteme in Angriff nehmen sollte. Und auch nicht unbedingt die Systeme dann in dem Sinne sich mit den Systemen in die weite, große, böse Welt des Internets begeben sollte. Weil dort wird schon ein anderes Spiel gespielt als zu Hause bei sich auf dem Rechner. Und wie leicht ist dann im Prinzip irgend so ein Hobbyprojekt mal in Vergessenheit geraten. Und daraufhin ist es platt gemacht, der Rechner gekapert und eventuell sogar noch andere dabei geschädigt.
Genau. Also ich habe jetzt bei der Code Academy jetzt gerade mal versucht, hier irgendwie ein Login zu bekommen und mich da einzuloggen. Und,
heißt das jetzt, du hast da was gehackt?
Ja, genau, ich habe was gehackt. Ich habe einfach ein paar Benutzerdaten geraten. Ja, und dann, also so zum Interface ist es halt so, dass man auf der linken Seite hat man so eine Beschreibung, das, was man halt gerade zu tun hat. Also meistens wird dann ein bisschen erklärt, was meinetwegen so if bedeutet oder was halt irgendwelche Schleifen bedeuten und so weiter, wie die funktionieren. Manchmal mit so kleinen Codebeispielen. Und dann hat man auf der rechten Seite so ein großes Fenster, wo man halt wirklich Code eingeben kann. Und zwar im besten Fall die Lösung, die man sich halt selbst ausgedacht hat. Und wenn man das halt fertig hat, dann drückt man halt auf Bestätigen, Submit. Und wenn das okay ist, dann kann man dann halt zur nächsten Übungsserie dann weiterspringen und arbeitet sich dann quasi so Stück für Stück für Stück weiter durch. Und am Anfang ist es ganz einfach. Das muss man halt irgendwie so eine Ausgabe erstmal auf so ein Konsolefenster bringen oder man muss irgendwie so ein Bestätigungsfeld anzeigen lassen und so weiter. Also das geht hier wirklich sehr, sehr langsam los. Und das, also ich hatte das, als ich das letztes Jahr, glaube ich, mitbekommen hatte, hatte ich mich da auch mal angemeldet und versucht, da was zu machen. Aber mich persönlich hat diese Geschwindigkeit genervt, weil, ich sag mal so, wenn man halt, also so ein bisschen was kann.
Also ist das träge?
Das ist wirklich träge. Also es war für mich einfach nervig, hier vielleicht die ersten 10 Kapitel erstmal durchklicken zu müssen.
Und kriegst erzählt, und hier, kriegst, was ein String ist.
Ja, genau, was ist ein String und am Ende der Anweisung muss man Semikolon machen und man darf vielleicht das schließende Klammer nicht vergessen. Und also mir persönlich ging das einfach zu langsam und da habe ich dann so ein bisschen die Motivation verloren und habe das auch nie bis zum Ende durchgehalten. Aber wie gesagt, wenn man sozusagen von neu wegstartet, denke ich dennoch, dass es wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz ist, weil man eben wirklich Schritt für Schritt hier weitergeführt wird.
Und dass man gleich auf so einen gewissen Level einsteigt, also dass man so in der normalen Selbstüberschätzung sagt, ich bin ein Experte.
Also das habe ich damals nicht gefunden und ich sehe jetzt auch auf der Seite nirgendwo so ein Ding. Währenddessen, es gibt eine andere Seite, die heißt Duolingo, wo man Sprachen lernen kann. Und da ist es in der Tat so, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt Experte, ich kann das und dann muss man halt quasi einen Test machen. Dann kriegt man so einen Test vorgelegt. Und wenn man den Test besteht, dann ist man offensichtlich ein Experte und dann kann man quasi die ersten 10 Kapitel einfach überspringen.
Ich habe jetzt gerade an sowas gedacht, da kriegst du einen regulären Ausdruck hingelegt, das sollst du deuten, was der macht. Ja.
Genau. Ja, also das sind so ein paar Möglichkeiten, um Programmieren zu lernen. Und wenn man sich dann halt damit beschäftigt, es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Sachen. Also auch, ich weiß nicht, ob ich Coursera mal hier mit erwähnt hatte. Das ist so eine Seite, wo diverse amerikanische Unis ihre Vorlesungen online stellen. Und dann gibt es auch einen Kurs, der heißt Interactive Programming with Python. Und da kann man halt, also in dem Falle mit Python, einfach Schritt für Schritt lernen zu programmieren. Und das ist halt dann so ein bisschen auf Uni bezogen. Aber da muss ich auch sagen, ich habe nur mal gelesen, dass es den Kurs gibt. Ich kann nicht sagen, wie gut oder wie schlecht dieser Kurs ist. Also das ist auch, also hier in der Tat ist es auch wie wirklich bei Unis. Man muss also warten, bis der Kurs losgeht und sich dann einschreiben. Es kann also sein, ich versuche gerade mal hier diesen Python. Ah ja, an Introduction to Interactive Programming in Python. Oh, der fängt heute, gestern hat er neu angefangen. Also, wer jetzt gerade hört und noch Python programmieren lernen will, kann jetzt quasi noch einsteigen. Das ist also von der Rice University in USA. Und ja, die versuchen halt dann einfach so Schritt für Schritt beizubringen, wie man halt in Python programmiert. Und ich hatte es irgendwo, genau, also es gibt hier so eine Seite, die heißt Code Sculptor und da ist es halt so, das ist quasi so ein Online-Editor, denn man macht die Seite codesculptor.org auf und kriegt halt auf der rechten Seite so ein Eingabefeld, da kann man halt seinen Python-Code reinschreiben und dann kann man hier auf Run, also gibt es oben so eine Button-Leiste, kann man auf Run klicken Und dann wird es halt ausgefüllt und irgendwas halt dann gemacht. Also das, was man eingegeben hat, wird halt ausgeführt.
Hä, aber ich sehe jetzt gerade hier ist uns, also nicht, es ist jetzt ein Fenster aufgegangen.
Ja.
Mit einem Knopf und zwei Eingabefeldern und alles, die natürlich nicht in Python sein können. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich on the fly in JavaScript oder ähnliches draus generiert. Was dann die eigentliche Funktion, das ist ja wirklich interessant.
Ja, also wie das jetzt im Hintergrund funktioniert, das, da muss ich passen. Also man gibt halt auf alle Fälle Python-Code ein. Es kann sein, dass dann daraus irgendwie, wobei, na doch, es kann schon sein, dass das JavaScript daraus erzeugt wird. Na,
guck mal, was ClickMe ist.
Na, ClickMe, das macht einfach hier einen Good Job. Das ist, hast du hier den...
Ja, das dann aber, dann mach mal Seiten in Quelltext, ne? Das ganz sicher.
Geht nicht.
Ah, weil das About Plank ist. Das ist also...
Oh, ja.
Also jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob da nicht ein Python-Interpreter im JavaScript dahinter steckt.
Ja, das, da müssen wir wahrscheinlich das mal ein bisschen ins genau angucken. Ja. Ah, nee, aber hier gucken, das ist also das, was man jetzt hier sieht. Also wir haben jetzt gerade, also ich habe gerade versucht, den Quellcode mal anzumachen.
Hm.
Und das ist zunächst erstmal hier reines HTML.
HTML5. Na, und versuchen wir jetzt den Knopf zu finden, weil der, ich sehe den Knopf irgendwie. Ach doch, klappt man das Div da noch auf.
Und, ach hier. Hm.
Das ist unten, das, unten. Das.
Da.
Hier. Ja, ein Button. Also ganz Button. Normal sauberes HTML.
Genau, also.
Und naja gut, hier wird wahrscheinlich über den DOM hinten das Ding angehangen sein. Properties, Head Element Matrix.
Ja, also könnt ihr dann vielleicht selber alles mal noch angucken. Also
ja. Oder ich glaube, wir nehmen uns jetzt erstmal die Zeit, das anzugucken. Und ich habe nämlich gerade mal den Player ein bisschen befüttert. Mit einer Band oder einer Sängerin, ich weiß schon gar nicht, was es so richtig ist. Fanzyla, The Death of a Star. Schauen wir einfach mal, was das jetzt wird. Thank you. So, dann willkommen zurück nach der kleinen Unterbrechung mit Fanzyla und The Death of a Star.
Genau, also wir hatten ja vor unserer Musikpause den Code Sculptor uns angeschaut und das halt jetzt auch noch ein bisschen fortgesetzt, aber haben jetzt gesehen, dass die wichtigen Sachen irgendwie versteckt sind in einem Boost von JavaScript.
Naja gut, versteckt in dem Sinne nicht, sondern das ist dieses typische minimierte JavaScript, weil Leerzeichen wahnsinnig teuer sind.
Ja, also das war quasi eine riesen lange Zeile.
Das ist ein Blob.
Und insofern haben wir jetzt aufgegeben, uns danach
genau rauszufinden, wie das Ganze oder was dann dahinter steckt an Technik.
Genau. Aber was man, denke ich, dennoch sagen kann, was so das Ergebnis der letzten halben Stunde Gequatsche ist, ist aus meiner Sicht wirklich das. Also ein wesentlicher Schritt in Richtung Sicherheit ist, ist wirklich Programmieren zu lernen und gute Technik noch zu haben.
Ja, das und aber eben auch diese Sicherheitsaufmerksamkeit, also dass man wirklich auch mit darauf ein Augenmerk legt und das von Anfang an halt mit in den Prozess integriert, dass man von Anfang an mit das Ganze als ein Bestandteil des Produkts sieht. Und daraufhin eben verschiedene Maßnahmen ergreift bei der Programmierung, um die Qualität zu steigern, aber eben auch, dass man bei der in der Art und Weise des Denkens und Agierens dann entsprechend Rücksicht nimmt, darauf achtet und auf die Anforderungen eingeht, die im Prinzip aus einem Sicherheitsaspekt, ich sag mal Sicherheitsmanagement erwachsen.
Genau. Ja, und wir haben uns jetzt entschieden, nochmal so ein bisschen an dieser OWASP Top-10-Liste entlang zu hangeln, was wir ja zum Teil letztes Mal schon so ein bisschen getan haben. Also diese OWASP, die Open Web Application Security Platform, glaube ich. Project. die machen alle paar Jahre mal so eine Top-10 der meisten Angriffe quasi. Und für das Jahr 2013 ist gerade der Draft rausgekommen. Also man kann noch ein bisschen kommentieren, aber es ist zu vermuten, dass so die Reihenfolge in etwa gleich bleibt.
Ist das eine Vorschau?
Also, ja, das ist eine Vorschau.
Ah, man schätzt also im Januar ab, was dieses Jahr relevant wird.
Nee, das ist nicht, also die machen das nicht jährlich. Die letzte Top 10 Liste ist, glaube ich, von 2010 oder 2011 oder sowas. Und ja, ich denke, jetzt ist quasi nur noch das Dokument in der Diskussion. Kann noch ein bisschen kommentiert werden und dann wird es irgendwann demnächst rausgegeben werden. Ja, und was wir gemacht haben, ist über diese ganze Thema Injection zu reden. Und das ist auch der erste Platz gewesen. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit weiter abonniert haben. Und auf den weiter hinterliegenden Plätzen, die müsste ich jetzt erstmal gucken, Platz 3 in dem Falle, ist das Thema XSS.
Das Cross-Site, was wir letzte Woche dann zum Schluss mit angesprochen hatten.
Genau. Und was wir zum Teil auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angeschnitten hatten, war das Thema Session-Management. Als wir über Fireship und Ähnliches gesprochen haben, hatten wir das immer so mit angesprochen. Und sozusagen das kaputte Session-Management und Authentifizierung von Nutzern, das ist also auf dem zweiten Platz. Und ich glaube, wenn ich mich an die 2010er-Liste erinnere, ist das jetzt auch weiter nach vorn gerutscht. Ich glaube, das war auch vor ein, zwei Plätze weiter hinten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber muss dann Leser vielleicht an der Stelle nochmal nachlesen. Und ja, also Session Management, das hatten wir auch beim letzten Mal schon versucht, so ein bisschen mit anzusprechen. Wenn wir jetzt an HTTP denken, also an dieses Protokoll, worüber jetzt die meisten Leute quasi surfen, Webseiten angucken, das ist ohne Status, also stateless sozusagen, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn man irgendwo eine Webseite aufruft, dann wird die vom Webserver ausgeliefert und danach hat er vergessen, wer da gerade gekommen ist und
was der vorher gemacht hat,
genau. Also jeder Abruf ist quasi eine in sich abgeschlossene Einheit. Und jetzt ist
was
das
natürlich wieder Sicherheit bringt wegen Lokalität.
Genau, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, ein Webshop, dem bringt es natürlich nicht, wenn jetzt ein Nutzer kommt und guckt sich irgendwie ein Buch an oder irgendwie, was ist, ein Auspuff oder was auch immer. Und wenn er das bestellt und quasi auf den Bestellknopf drückt, ist diese Information dann wieder verschwunden. Dann, oder beim zum Auslocken die Zahlungsinformation, dass die Adresse des Nutzers, also der, man will sozusagen vielleicht über so eine Art Sitzung dann aufrechterhalten. Das heißt, man merkt sich im gewissen Zeitraum lang, was der Nutzer gemacht hat, was hat er angeklickt, was hat er vielleicht bestellt, was liegt in seinem Warenkorb. Weil es kann ja auch, gibt durchaus Leute, die bestellen dann nicht nur eine Sache, sondern vielleicht auch 10 oder 100 verschiedene Sachen. Und diese Information möchte man sich halt irgendwo merken. Und sowas versucht man dann halt über das sogenannte Session Management zum Teil eben mit abzufangen. Und das kann man zum einen über Cookies machen. Also man schickt dem Browser so eine kleine Textdatei, wo ein paar Informationen da drinstehen. Und kann die dann diesen Cookie dann später wieder auslesen und dann eventuell Informationen zusammenbauen. Oder man kann halt auch quasi innerhalb von der URL zum Beispiel eine sogenannte Session-ID mit übergeben. Also das sehr oft seht ihr das oben, da steht irgendwas mit Fragezeichen oder kaufmännisches und SID ist gleich und dann steht irgendwie so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination da. Oder aber man sieht es eben nicht, dann wird es halt in dem sogenannten Post-Parameter übertragen. Oder ja, mit weitergegeben und dann ausgewertet. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, so eine Sitzung quasi aufrechtzuerhalten. Also man hat irgendwo so ein Merkmal, was man quasi mit sich rumschleppt. Und ja, was.
Das dann im Prinzip irgendwie dem Surfer mitgibt, um zu sagen, ich bin's wieder und du kannst das im Prinzip weiterhin beim als mich betrachten, alle weiteren Aktionen.
Genau. Ja, und die Session-IDs sind halt eine Möglichkeit, viel, viel falsch zu machen. Und das ist ja in der Vergangenheit auch schon durchaus passiert. Also im besten Fall sollte halt so eine Session-ID zufällig vergeben sein. Also man macht einfach quasi eine Zufallszahl irgendeiner Art und Weise und gibt die dem Nutzer mit. Aber es gab auch schon so Shop-Systeme oder andere, die quasi einfach hochgezählt haben. Die haben quasi dem ersten Benutzer, der kam nach Errichten des Shops, die Session-ID 1 gegeben, dann dem 2, 3, weiß ich, bis 1000 und ab 1000 haben sie wieder angefangen bei 1 loszuzählen oder so ähnlich. So, und dann ist es natürlich für mich als Angreifer wieder schön, wenn ich sowas weiß. Der Jörg, dessen Session will ich vielleicht übernehmen. Also besuche ich mal die Webseite und sehe, ich habe die Session-ID 37 und versuche Jörg jetzt als Nächsten quasi auf die Seite zu treiben und da weiß ich, er kriegt die Session-ID 38. Und dann, wenn ich das weiß, dann bastel ich mir halt meine URL zusammen und dann habe ich viel Spaß.
Also an der Stelle muss man wirklich auch mit bedenken, diese Session-ID, dieses Merkmal, was ich an dieser Stelle vorzeige, ist auch das Einzige, was ich habe, um mich gegenüber dem Surfer auszuweisen. Es ist an der Stelle halt technisch gesehen gibt es natürlich noch mehr solche Sachen, was man da mit heranziehen könnte, aber es bereitet dann auch an anderen Stellen wieder Probleme. Effektiv ist es aber einfach, nur alleine dieses Session-Merkmal, sei es nun eben in der URL mit verpackt oder in einem Cookie, also im Hintergrund mit übertragen oder auf diesem Post-Parameter-Weg. Es ist das Einzige und wenn ich das habe, dann bin ich derjenige, dem das zugeordnet ist. Und der Surfer kann eigentlich an der Stelle auch nichts anderes machen, als das zu glauben. Der hat eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, da irgendwie zu sagen, hier geht irgendwas schief. Und an der Stelle ist es die, hat man im Prinzip nur an diesen einen kleinen Ding so eine, ich sag mal, komplette Identität hängen. Und wenn die natürlich jemand anders leicht erraten kann, es ist ja im Prinzip zum Beispiel, wäre es auch, wenn ich nicht unbedingt jemand Spezielles angreifen will, sondern einfach nur irgendjemanden. Ich kenne also, ich logge mich ein in das System, okay, die aktuell vergebene Nummer ist die 37, dann weiß ich, okay, nach einer halben Stunde ist mit Sicherheit jemand da, der die 38 hat und dann übernehme ich einfach seine Sitzung. Und das Netteste ist dann im Prinzip, wenn man dann bei den Leuten das Passwort abändert, sodass sie sich nicht nochmal anmelden können, dann hat man so einen Account für sich, den man bedienen kann.
Genau, und wenn man jetzt noch annimmt, dass der Nutzer vielleicht dort seine Kreditkarteninformationen hinterlegt hat, dann wird es interessant, weil dann bestelle ich mal halt irgendwie 10 Waschmaschinen für den Fernseher und 3 Autos, belaste seine Kreditkarte und lasse mir es irgendwie in die Pampa liefern. Also und dann, ich meine, das ist natürlich eher so ein theoretisches Szenario, weil also Geldflüsse und auch dort, wo reale Personen involviert sind, das könnte dann schon mal auffallen.
Ja, es könnte auffallen, beziehungsweise da sind jetzt über die Jahre hin auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen mitgetroffen worden, dass wenn mit einer Kreditkarte das erste Mal bezahlt wird, dass das im Prinzip nicht an eine beliebig neue Adresse geschickt werden kann, solche Sachen. Oder eben, dass zum Beispiel Kreditkarteninformationen nicht wieder komplett angezeigt werden, dass man zum Beispiel nur die letzten paar Ziffern angezeigt bekommt. Ähnliche Konstrukte.
Genau.
Und ja, also die Session ist im Prinzip das Gedächtnis des Webservers, in dem er die Kenntnisse über den Benutzer hält. Eben den Warenkorb, so im klassischen Sinn, aber auch alle möglichen anderen Sachen, zum Beispiel, wo war der Benutzer vorher, auf welchen Seiten, wenn man dem oben in der Leiste so eine nette History anzeigen möchte, wo er dann draufklicken kann und kann sehr schnell auf andere Seiten zurückspringen. Oder gespeicherte Suchformulare, wenn zum Beispiel jemand sich irgendwie seine Oberfläche entsprechend anpasst und solche Dinge. Das sind alles Informationen, die in so einem Rahmen so einer Session gehalten werden. Sprachauswahl, Zeiteinstellungen, Umfärbung. Manche Webseiten bieten es ja auch, dass man im Prinzip das Layout verändern kann, sich anpassen kann. Das sind alles Informationen, die irgendwie sich der Webserver merken muss. Und an der Stelle, um auf dieses Gedächtnis zuzugreifen, um diese Zuordnung zum Gedächtnis herzustellen, da kann natürlich dann auch schon wieder so einiges schief gehen. Also da kann derjenige, der das Ganze umsetzt, auch mächtig patzen.
Genau. Also ich kann mich noch so an die Anfangszeit von Webmailern erinnern. da haben doch auch die Nutzer halt quasi sich einen Bookmark gesetzt zu ihrem Online-Postfach. Und ja, manche Leute haben einfach ihre Bookmark-Dateien veröffentlicht.
Ach, cool.
Und dann hat man einfach quasi auf diesen Link geklickt und dann war man in der Sitzung des Mail-Programms, also ohne quasi irgendwas zu hacken, großartig, sondern man klickt da auf den Link und sieht auf einmal eine Inbox von einem völlig fremden Nutzer und kann da auch beliebig drin agieren. Und das war also die Zeit, als diese Session-IDs wirklich oben in der URL noch kodiert waren. Also dann hat man eben wirklich, was ich vorhin schon sagte, so SID ist gleich 1, 2, 3, 5, ABC und so weiter gesehen. Und also davon sind, glaube ich, auch viele wieder weggekommen, eben aufgrund solcher.
Damals auch nicht unbedingt nur diese Bookmarks waren ein riesiges Problem, sondern auch diese Dinge, wenn ich auf einer Webseite bin und dort auf einen Link klicke und damit im Prinzip auf die nächste Seite wechsle, transportiert der Browser im Hintergrund diese Information, von welcher Seite ich komme, mit. Das ist so von der Programmierung und auch von der Fehlersuche her und ähnlichen Dingen wahnsinnig hilfreich. Also das ist so eine Funktion, die würde man schmerzlich vermissen, wenn sie im Prinzip richtig abgeklemmt ist. Hallo Opera-Benutzer. und an dieser Stelle ist es dass im Prinzip dann, wenn in dieser URL selbst die Session-ID vermerkt ist, dann braucht der Benutzer nur auf irgendetwas zu klicken und transferiert damit implizit diese Information auf die nächste Seite. Das geht los bei solchen Dingen wie ein Gästebuch. Wenn ich in einem geschlossenen Bereich bin, kann ich dort einen Gästebucheintrag verfassen. Ey, schaut doch mal her, ich habe hier eine tolle Seite, das ist mein Fotoalbum. Die Leute klicken da drauf und transportieren mit dem Sprung auf die andere Seite ihre Session, also ihr Sitzungsmerkmal, für die Auszeichnung von dem ursprünglichen Dienst mit zu dem neuen, ungewollt einfach an dieser Stelle. Und der, wenn der natürlich entsprechend präpariert ist, kann er dann sofort auf der anderen Seite die Sitzung übernehmen und kann dann entsprechend weiter agieren und da drinnen frei walten und schalten. Und das ist zum Beispiel etwas, das hat man dann gesehen bei GMX. GMX und ähnliche Mailer, die haben dann so eine Zwischenstufe immer geschalten. Wenn man dort auf einen Link klickt, wird man erst auf eine Seite transportiert, die allgemein ist. So ein, ich sag jetzt mal, Trampolin ist, glaube ich, jetzt das verkehrte Wort, also aus der technischen Sicht, aber es bildlich macht es das einfach klar. Ich springe auf etwas drauf, was mich dann erst zu dem eigentlichen Ziel weiterreicht. Und an der Stelle kann ich dort auf diesem Trampolin halt sämtliche Informationen abwerfen und sie dann in die Dings, um dann im Prinzip ohne diesen Anhang auf dem neuen System zu landen und dort die eigentlichen, um dort weiterzumachen. Und das ist im Prinzip das bei GMX wurde das dann mit eingebaut, beziehungsweise auch bei anderen Systemen kam das dann auch ganz flott, als man diese Problematik erkannt hatte, wo, dass die Informationen auf diese Art und Weise halt weitergegeben werden. Es ist im Prinzip da an der Stelle, ich schicke jemanden eine E-Mail, klicke mal dorthin, verteile das massenweise und der trägt mir die Informationen freiwillig zu.
Genau.
Und wiederum bei diesen Trampolinen fällt mir dann ein, kann man natürlich schon wieder patzen. Denn was heißt das im Prinzip, wenn ich irgendwo einen Link weiterreicher hinlege, dem dann unter Umständen noch als Parameter sage, hier leite Benutzer XY an diese Seite weiter, dann schicke ich, verschicke ich einen Link für Deutsche Bank oder irgendwas, was aber nur dieses Trampolin ist, was dann auf die eigentliche Zielseite weiterreicht. Also man kann an der Stelle schon wieder so ein bisschen Echtheit mit vortäuschen, weil man ja einen Link von einer ursprünglichen Seite mitgibt.
Aber also ich verstehe noch nicht richtig, was, wie das, also was du genau vorhast mit dem.
Na, ich möchte im Prinzip vortäuschen, dass ein dass ich jemand Seriöses bin. Ich sage jetzt mal ein seriöser Anbieter à la Deutsche Bank. Mhm. Okay, das wird mir schwerfallen, aber ja, aber dass man an der Stelle halt auf eine URL bei der Deutschen Bank verweist, die aber in Wirklichkeit ein Redirector ist, der einen sofort auf eine andere Seite schickt, auf eine externe Seite. Weißt du, warum ich das meine? Und dadurch, dass...
Also brauchst du dann nicht die Mithilfe in dem Beispiel jetzt von GMX, der dich nicht zur Deutschen Bankseite weiterleitet, sondern...
Nee, also wenn, oder wenn man es unter GMX betrachtet, dann bin ich jemand, der im Prinzip in von extern hier, ich habe GMX schaltet tolle Werbung. Mhm. Siehe GMX. / redirect nach HTTP irgendwas. Ich springe eigentlich optisch gesehen für den ersten Blick einen GMX-Link an, der mich aber in Wirklichkeit hintenrum auf eine andere Seite weitergibt. Um auf die Art und Weise dann halt so einen gewissen besseren Rahmen, ich sage jetzt mal, zu vermitteln. Also es ist jetzt nicht so krass wie iFrames, wo ich rings, wo ich oben stehen habe, ich bin wo ganz anders und in der Mitte ist was Verkehrtes, sondern es ist so leicht oder eine starke Abschwächung davon. Aber schon auch das kann man an der Stelle halt mit ausnutzen, dass man Benutzern halt Links gibt, die einfach wegtransportieren oder die einen Kontext vermitteln, der es aber eigentlich nicht ist.
Wobei du dann natürlich wissen musst, wie diese
wie Trampolin... Genau. Oder als anderes Beispiel, was mir da gerade noch einfällt, ist von Amazon diese Bildgenerierung. Die war, glaube ich, auch meine... ich weiß nicht, ob sie noch so ist, dass die da über Parameter kodiert haben, wie dieses Bild aussehen soll.
Genau.
Also man konnte sich dann seine Wunschbilder abholen, wenn man wusste.
Ja, also man konnte, also wenn ich mich richtig erinnere, sogar ein Stück weit zeichnen damit, weil du konntest, also so Pfeile und sowas konntest du mit der URL quasi kodieren.
Ja, ja, genau sowas ging da. Und da ist natürlich das Amazon, und ich glaube, da wurden dann halt auch nicht korrekte, wie soll ich jetzt sagen, also ich glaube, es wurden da leicht pornografische Bilder auch damit zusammengebastelt, so dass man mit dem, dass einfach Amazon dann plötzlich Inhalte ausgeliefert hat, die sie gar nicht ausliefern wollten, was eigentlich gar nicht ursprünglich angedacht war. Also sprich, damit konnte man die schon wieder Sachen vorgaukeln, vorzeigen, vortäuschen, die in mehr oder weniger dem Dritten oder dem Unternehmen da schaden. Ach ja, Spaß mit Amazon-Bildern, hier hast du was.
Ja, genau, also der Beitrag heißt irgendwie Abusing Amazon Images. Und ja, der zeigt ganz einfach, also der nimmt ein Bild, ein Cover von einem Buch und der macht halt so 30% runter, 40% Rabatt und so weiter an die Ecken dran und erklärt so ein bisschen, wie das halt funktioniert, wie was man halt in der URL alles so ändern muss und auch wie man kleine Bilder macht, wie man große Bilder macht und so weiter. Wobei ich mich erinnern kann, dass ich das irgendwann mal probiert habe, dass das nicht mehr funktioniert. Aber man müsste es nochmal ausprobieren.
Aber ich dachte, es war auch was, wo du die Bilder fast vom Inhalt bestimmen kannst. Also nicht nur im Prinzip so die Preisetiketten dran kleben, sondern auch richtig inhaltlich was an den Bildern ändern.
Das weiß ich nicht.
So, dass man an der Stelle, ach, hier interessant, man kann sogar rotieren. Also das ist eine ganz eine komplette Bearbeitungs- Wow, und sogar Filter draufjagen.
Also Bildbearbeitungssoftware Amazon.
Aha.
Also man kann hier Blurring machen.
Ja. So Verwaschung, dass das so ein bisschen das verschwommen aussieht. Hier unten, dass man zwei Farben Bild draus macht. Wow. Also das ist wahrscheinlich einfach mal Image Magic im Internet.
Genau. Und also er hat dann hier auch noch so eine Galerie von
Look Inside. Ja. Also ja, ich glaube, das sollte man dann auch unbedingt mal mit verlinken.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat ein paar interessante Bilder sich dann halt hier damit zusammengebaut. Das ist schon sehr beeindruckend. Also,
aber ich glaube, man hat von Amazon-Seite auch darauf reagiert und entsprechend wieder nachgebessert.
Ja.
Also man ist die CPA-Schleife weitergegangen, Kreislauf.
PDCA.
PDCA-Schleife.
Wobei ich glaube, das war jetzt nicht wirklich ein Angriff. Also es ist jetzt durchaus gewollt gewesen.
Was heißt, also dass man es so ausnutzt, bestimmt nicht. Aber es war in gewisser Weise halt etwas, worauf man wieder reagieren musste.
Ja, genau. Also ich vermute, dass einfach dahinter auch eine Anwendung läuft. Und die sagt halt, da muss ein Bild groß sein und dann wird die URL halt entsprechend zusammengebaut und fertig. Und dann irgendwie der Webserver wird vermutlich dann da ein Image Magic dann laufen haben, und das Bild mal groß und mal klein. Aber jetzt zurück zur Session, wie gesagt, damit kann man halt viel Unfug treiben. Ich kann mich erinnern, es gab früher mal Shops, die haben dich authentifiziert anhand der IP-Adresse. Und ich bin nur hin und wieder mal mit Tor im Netz unterwegs.
Was?
Und habe halt irgendwie auch so ein Shop-System mir angeguckt und mich durch diverse Artikel geklickt und auf einmal war ich quasi wieder bei der Startseite und zwar quasi alle Informationen waren weg, die vorher da waren. Oh, und dann konnte ich halt quasi wieder von vorne anfangen. Oder ich hatte auch einen Shop mal erlebt, ich klicke mir sehr oft mit hier mittlerer Maustaste halt einfach einen neuen Tab auf und gucke mir dann Seiten halt vielleicht später an. Und bei dem war das so, dass der immer wieder die identische Seite geöffnet hat. Also, wenn ich irgendwie Unterseite 15 öffnen wollte, hat er mir aber quasi die Oberseite wieder angezeigt, auf der ich gerade war.
Und da hatte ich also sozusagen nicht rausgelassen wo du warst.
No.
Ja, das sind dann total diese kruten Stilblüten, die dann das ganze Ding treibt, solche Systeme dann füttern. Also ich denke mal, dass du deine Session verloren hast, war nicht unbedingt so verkehrt. Es ist halt einfach mal so als Sicherheitsmerkmal, dass man halt sagt, weil man halt wirklich dieses eine Merkmal hat. Es ist nicht irgendwie eine Kombination aus Benutzername und Passwort, sondern man kommt eigentlich nur mit einem Benutzernamen. Man kommt an und wie ist die Parole? Und wenn man halt die richtige Parole hat, dann ist man drin. Und an der Stelle ist halt immer noch ein Abwehrmechanismus, dass man sagt, wenn derjenige sich anmeldet das erste Mal, registriert man mit seiner IP-Adresse und guckt dann, dass dass Folgeaufrufe von der gleichen IP-Adresse kommen müssen. Habe ich selbst mal versucht, das funktioniert nicht. Ein großes Problem ist AOL. Die haben die haben solch eine massive Proxy-Struktur da stehen, also das eigentlich, was eigentlich zum Web dazugehört. Und spricht eigentlich eher positiv für AOL. Aber das tötet einfach diese Idee. Dann kommen plötzlich gültige Zugriffe von allen möglichen IP-Adressen Und das Ganze sieht wieder kunterbunt ausgemischt und man kann eigentlich nicht mit diesem Ansatz rangehen.
Also hier in dem Fall ist sozusagen das, der umgekehrte Effekt, dass, also hier in meinem Fall war ich es ja, der quasi mit mehreren verschiedenen IP-Adressen den Shop besucht hat. Und hier ist es eher so, dass verschiedene Leute mit der gleichen IP-Adresse, zumindest nach Ansicht des, des Shops, dann den besuchen und ja, wild auf der Seite rumklicken.
Ja. Und im besten Fall machst du dann dort mehrere Sessions auf, immer gebunden an die jeweilige IP-Adresse. Aber jetzt selbst verlierst du natürlich immer wieder den Kontakt, weil du halt nicht mehr die passende Parole kennst.
Genau.
Aber ich habe jetzt gerade schon im Prinzip durchüberlegt, gibt es ein derartiges selbstautomatisches Zwei- oder Verschärfung des Ganzen? Also Sessions sind ja wirklich nur dieses Problem oder mit das Hauptproblem, dass ich immer eine einfache Kombination habe. Das Beste ist natürlich, was völlig uncool ist, das hat man zwar schon seit Jahrhunderten im HTTP mit drin, aber keiner nutzt richtig, weil es auch in dem Browser nicht richtig ausgebaut ist, ist die HTTP-Authentifizierung. Das ist natürlich, wenn man es, wenn man im Prinzip die gesteigerte Version davon nimmt, das HTTP Digest und nicht HTTP Basic, dann hat man da an dieser Stelle auch richtig etwas, wo über die Zeit hin das Ganze auch variiert. Also so diese Replay-Attacken, dass ich eine irgendwie abgefangene Information nochmal einwerfen kann und nochmal wiederverwenden kann, ist schon nicht möglich. Und aber es ist mindestens auch diese Steigerung drin, dass ich halt nicht nur aufgrund eines kleinen Schnipsels angemeldet werde oder in das System hineinkomme, sondern dass diese, der Prozess komplexer ist. Aber leider ist HTTP auch nicht wirklich so richtig verbaut, verbreitet, geliebt von den Webseitenleuten, weil sie da nicht das umfangreich kontrollieren können. Und dementsprechend wird halt irgendwelche komischen Webformulare genutzt und hintenrum eben mit Cookies gearbeitet.
Das stimmt. Ja, ich überlege auch, mir fällt auch keine Seite ein, die, also sagen wir, keine professionellere Seite, die sowas wirklich nutzt.
Also eine professionelle Seite nicht. Weil es natürlich im Prinzip auch immer wieder mit einem Browser in Zusammenhang steht. Es müsste ja sonst der Seite, also selbst wenn man es im Seitenkontext macht, also im JavaScript oder im HTML, muss irgendwie diese Information der Benutzer, dieser, der Benutzereingabe in das Browsergedächtnis reinkommen, weil der Browser es dann auf einen Folgeaufrufen mitschicken muss. Also unter Umständen kriegt man sowas mit Ajax mit reingetrickst, dass man mehr oder weniger das Ganze selbst implementiert und dann über Ajax jeweils mit jedem Request mitschickt. Ja. Ja. Aber diese Session-Geschichte, es birgt so einige Fallstricke, wo man das gut gemeinte System dann doch wiederum sehr angreifbar macht und wo man dem eigentlich, also das Fatale daran ist eben dann, dass man eigentlich die Sicherheit, die man glaubt zu vermitteln oder die man glaubt zu haben, ist eigentlich nicht so stark und dementsprechend verlässt man sich schon wieder auf Dinge, die man eigentlich gar nicht eingegangen wäre, wenn das System von außen her optisch einen unsicheren Eindruck gemacht hätte.
Genau. Ja, und eine Sache, die ja bei diesem Fireship-Thema schon eine Rolle spielte, ist natürlich auch, dass man kann ja HTTP nutzen, unverschlüsselt oder eben zum Beispiel HTTPS mit SSL-TLS hinten dran. Und das ist auch ein Fehler, der früher gerne gemacht wurde, dass man dennoch so Passworte und andere Sachen halt über HTTP weiter verschickt hat. Und wenn man da halt einen Angreifer hat, der...
Wann früher? Also
ja gut, glaub, wahrscheinlich früher, auch jetzt noch.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, dass früher endet, spätestens ins, frühestens in 5 Jahren.
Ja, also aber mir ist es schon lange Zeit nicht mehr aufgefallen. Deswegen kommt so meine frühere Meinung zustande. Ah.
Nee, weiß ich jetzt glatt. Passsysteme.
Okay.
Ist problemlos ja, und alles. Ja. Passwörter direkt.
Ja, und das wird halt auch gerne gemacht. Und dann hat man eigentlich auch wieder verloren, wenn man jemanden hat, der da an der Leitung mitlauscht. Oder wenn man halt irgendwie in einem öffentlichen WLAN ist oder wo auch immer.
Genau. Also mitlauschen heißt nicht unbedingt nur irgendwie, dass bei meinem Provider sich die, nicht das Innenministerium, der Dingsbums angedockt hat.
Verfassungsschutz.
Ja, genau, der Verfassungsschutz angedockt hat und da im Prinzip groß mithört, sondern ein offenes WLAN, dann bin ich eigentlich derjenige, der oft bildlich auf dem Marktplatz steht und die Informationen einfach herausschreit.
Genau, oder Internetcafé ist halt auch so ein klassisches Ding, wo man dann einfach sein Lauschgerät quasi anmacht und dann sieht, was da so
passiert. Da durchrennt.
Ja, genau. Also, ja, bei Session Management, wie gesagt, kann man einiges falsch machen, muss man halt auch als Programmierer ein bisschen aufpassen.
Und was dann im Prinzip auch wiederum interessant ist, an der Stelle halt auf diese Art und Weise Rechte zu erlangen, von jemandem, der einfach mächtiger ist, also ein Administrator. Wenn man im Prinzip die Session eines Administrators bekommt, dann hat man natürlich 100 Punkte.
Genau. Das ist quasi dann der Checkpot.
Ja.
Wollen wir an der Stelle noch mal ein bisschen Musik einwerfen oder zum nächsten Thema übergehen?
Was ist denn das nächste Thema?
Das nächste Thema müssen wir uns erst noch
besuchen. Insecure Direct.
Das, genau.
Object References. Oh, das schmerzt.
Ja. Vielleicht machen wir dann doch lieber erstmal ein bisschen Musik.
Ja, gucken. Schau ich mal.
Genau, der Jörg hat ja hier noch in seiner großen Kiste einiges liegen an Musik. Also Van Sylar gibt es einige Titel, ja, sehe ich gerade.
Memories hier liegen.
Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, was. Erinnerung. Das klingt doch schon mal gut, ein bisschen uns da an irgendwas zu erinnern.
Das lässt es wieder nicht zu.
Musik will nur nie von A nach B.
Wir müssen über C gehen.
Genau. Ja, und so. Dann hören wir uns jetzt nochmal Van Sylar an mit ein paar Erinnerungen, Memories.
Was hatten wir noch entdeckt an unseren Unsicherheiten? Ich danke erstmal. Genau, wir waren eigentlich zum Schluss, ach ja, dann wo ich auch aufgeschrien habe, dazu gekommen, dass man, oder hatte Jens ja die Seite aufgeschlagen, dass Informationen, die eigentlich eher privater Natur sind, also im Sinne von, dass sie geschützt werden sollten und nicht bekannt gemacht werden sollen, dass die aber im Prinzip nach außen gelangen. Also klassisches Beispiel ist einfach der Primärschlüssel aus der Datenbank. Wenn das Wiedererkennungsmerkmal für einen Eintrag, wie er in der Datenbank verwendet wird, der sollte nicht nach außen gegeben werden. Es muss nach außen hin halt irgendwie eine modifizierte Form, eine irgendwie angepasste oder eben gänzlich andere Form nach außen gegeben werden, weil sonst bin ich auf ewig daran gebunden, dass dieser eine Datensatz mit dieser ID verknüpft ist, mit dieser Sache verknüpft ist und ich kann zum Beispiel meine Datenbank nicht umstrukturieren. Ich bin im Prinzip daran gebunden, diesen Schlüssel auch ewig weiterhin gültig zu halten und verschiedene andere Dinge auch. Also das ist das, wenn ich dann an der Stelle im Prinzip so einen Schutz oder so ein im Prinzip diese Dinge aufgebe, was meine Informationen sind, und die nach außen im Preis gebe, dann wird das auch mit Teil der öffentlichen Schnittstelle, wenn man das mal so bezeichnet, und ist in dem Sinne auch auf diese Art und Weise zu behandeln und zu pflegen.
Genau.
Ja, hier ist im Prinzip also die Seite, die hier aufgeschlagen
Die aufgeschlagen ist immer noch die OWASP-Seite. Und ich hatte ja gesagt, wir gehen so mal so diese Top 10 durch. Sind momentan bei der 4. Also das war
A4. Genau. Wie bist du eigentlich dorthin gekommen?
Und ich habe einfach mal hingeklickt.
du hattest vorhin eine Übersicht.
Also es gibt hier, ich bin hier über die Kategorie-Seite reingegangen. Ja,
okay.
Und da siehst du hier die Liste Top 10. Und es gibt aber auch hier war's. Hier den Table of Contents, also die Top 10 Liste. Und dann kann man es halt auch dann hier durchklicken. Oh. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen
Schneller oder leichter jetzt
Für
den Einstieg.
Also genau, der vierte Platz sind eben diese Insecure Direct Object References, wie es hier das Projekt nennt. Und ja, ein Teil ist schon diese beschriebenen Past Reversal Geschichten. Das ist also auch so ein Ding, was mit unter diese Kategorie fällt. Oder was auch durchaus eine Rolle spielen kann, ist, dass wenn man so URLs wieder rät, kann man durchaus sich Sachen anzeigen lassen, die quasi eigentlich geheim sind. Das funktionierte zumindest bei einigen Seiten. Hat so ein Schema, Seite privat1.html2, privat2.html und öffentlich1.html, öffentlich2.html. Und jetzt stellt man sich vor, man ist angemeldet, ist quasi von der öffentlichen Seite öffentlich1.html zu privat1.html gegangen und klickt dann weiter, sieht, das ist also jetzt privat2. Und dann kann man halt einfach mal versuchen, privat3, 4, 5 und so weiter aufzurufen. Und dann kann es bei dem Schema schon passieren, dass man vielleicht auch Sachen angezeigt bekommt, die gar nicht mehr für das eigene Auge bestimmt gewesen sind, weil es halt für irgendjemand anderes bestimmt gewesen sind. Also das zähle ich halt hier mit drunter und das ist hier und da vorgekommen.
Ja, beziehungsweise ich hatte auch mal so einen Fall gehabt, halt eine Galerie, halt so Bild, du hast die kleine Vorschaubild gehabt, dann hast draufgeklickt und dann das richtige Bild und dann ab dem, was weiß ich, dritten Bild oder sowas, wurde dann halt der Zugang zu dem richtigen verwehrt. Sie müssen halt jetzt bezahlen. Aber wenn man sich angeguckt hat, wie sich im Prinzip das Vorschaubild von dem großen Bild unterschied, war es einfach unterstrich big.
Okay, oder ein großes L am Ende.
Genau. Und dementsprechend konnte man sich anhand der URLs, der Vorschaubilder, auch wiederum die URLs der großen Bilder zusammenbasteln, die selbst wiederum nicht geschützt waren.
Genau.
Also hier ist auch wieder mit der Fehler begangen. Man hat das Schild, auf dem steht, dort sind die Informationen einfach nur verhüllt, aber die Informationen selbst nicht.
Ja.
Also es ist auch so ein großer Fehler, so ein Irrglaube, dass man an Informationen nicht rankommt, nur weil der Link nicht öffentlich ist oder weil man an die Stelle nicht, weil man es nicht wünscht, dass derjenige dorthin kommt.
Ja.
Es ist, ich sage jetzt mal, ich habe auch schon gesehen, dass Google und MSN, die Crawler von denen innerhalb eines passwortgeschützten Bereichs waren. Damals war auch unklar, wie die es geschafft haben, da reinzukommen.
Hacker.
Ja, also das ist, na Google, okay, Google muss hacken. Also die haben die halbe Welt unter sich, da müssen auch viele böse Leute dabei sein. Hm. Also das ist vollautomatisiert auf irgendeine Art und Weise dieser Crawler da reingeraten und hat da drinnen halt gewildert. Also der hat da Informationen abgezogen und ja.
Na, aber vermutlich doch genauso auf diesem Weg, den du gerade beschrieben hast. Das ist ja ein Bild.
Nee, meine Vermutung war eher dahingehend, dass sie aus anderen Quellen von eingeloggten Leuten die Informationen erlangt hatten. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es, ob Google nicht bei Gmail auswertet die Links, die ich verschicke. Also was ich weiß bei Google, was passiert, wenn Domains angemeldet werden, dann besucht Google diese Seiten. Also ist ja öffentlich hier diese ganzen Nameserver-Verzeichnisse.
Man will ja vermutlich auch gefunden werden, also.
Damals ging es zum Beispiel um ein Projekt, wo man gezielt sich eine neue Domain genommen hatte und so weiter.
Also, diese Domain ist nicht für Google bestimmt.de.
Richtig. Richtig, sowas wurde da im Prinzip und dann plötzlich waren die wieder da.
Ja. Und wobei, also hier bei Google ja vergleichsweise gut, dass die Robots.txt hilft, wo du einfach sagst, ja,
geh weg.
Genau.
Ja. Das ist richtig, aber also das ist halt auch nett sein von Google, dass sie sich an diese Robots.txt halten.
Ja, genau.
Und weniger die praktische Abwehr dessen.
Also Robots.txt, ich versuche nochmal ein bisschen den Erklärbär zu machen. das ist so eine kleine Textdatei, die bei Webserver rumliegt. Und dann kann man halt bestimmte Verzeichnisse ausschließen, dass die eben nicht von Google oder von Crawlern durchsucht werden. Oder nur bestimmte Seiten halt auch einfach zulassen. Und das, das ist wirklich eine
kleine Anweisungsdatei für automatisierte Programme, also eben Google und aber auch Wget guckt zum Beispiel da rein.
Genau. Wobei eben, also das ist halt nur also auf freiwilliger Basis. Ja. Also Google müsste sich quasi nicht daran halten. Die haben aber irgendwie mal erklärt, sie halten sich auf alle Fälle dran. Wenn man die Informationen reinlegt, dann rennen die nicht in die Verzeichnisse rein. Es gibt aber andere Crawler, die interessiert das nicht, die rennen dann einfach weiter. Und es gibt aber auch hier wieder Leute, die sind halt der Meinung, damit haben sie quasi ihr Verzeichnis abgesichert, wenn sie da reinschreiben, geh nicht nach geheime Dokumente.
Ja.
Und sind ganz völlig erstaunt, dass ihre ganzen geheimen Dokumente weltweit irgendwo rumliegen, weil nämlich irgendjemand, der sich die Robots.txt anguckt, für den ist es ja vielleicht interessant zu gucken, was
das ist, ja, genau.
Wo darf ein Crawler nicht rein und da gucke ich mal zuerst rein. Und wenn die halt diese Verzeichnisse nicht zusätzlich gesichert sind, dann kann das 10-mal da drin stehen. Wie gesagt, es ist halt eine freiwillige Angabe.
Ja, ist eine kleine Bitte an denjenigen, der kommt, aber.
Ist kein Security-Feature.
Ja.
Und das ist so eine Sache, die entdeckt man doch immer wieder, dass, also auch NAT, also Network Address Translation, also ein ganz anderes Thema, wird auch häufig als Security Feature so verstanden, obwohl es nie so geplant war und auch nie so kommuniziert war.
Wie so nach dem Motto, die Rechner dahinter sind nicht erreichbar, genau. Weil
die haben ja private IP-Adressen. und ja, derartige Sachen gibt es halt sehr viele, die, wo Leute denken, ja, das nehme ich mal als Sicherheits- Ding, irgendwie diese Robots.txt und dann geht's halt.
Was eigentlich eher ein Missbrauch des ursprünglichen Gedanken ist.
Ja, genau. Also sowas will man unbedingt haben. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch? Also du hattest mich vorhin noch auf eine Idee gebracht bei diesen Sachen, die ich eigentlich noch erzählen oder erklären wollte. Genau, bei diesen Direct-Object-References. Aber ich hab's vergessen.
Weiß ich nicht.
Ja.
Also es war im Prinzip diese Geschichte, dass man auf die ID auf geheime oder auf eigentlich private Informationen Zugriff gewährt, aber auch diese andere Geschichte, dass man trotzdem solche Informationen wie, was eben jetzt war in der Robots.txt, dass dann trotzdem dort dokumentiert seine Verzeichnisstruktur und nur mit der Bitte versieht, da nicht hinzugucken.
Ja, genau. Also ein guter Mechanismus, um sich halt zu schützen, ist das, was Jörg vorhin schon ansprach mit der HTXS im Webserver. Wenn ich sage, das Unterverzeichnis geheime Dokumente zum Beispiel ist halt nur mit Passwort zugänglich, betrifft das halt jede Datei, die da unten drunter liegt. Und wenn die Webanwendung, die ich mir aber schreibe, da sagt, okay, du musst dich hier einloggen und verlinkt dann aber vielleicht ein Bild oder irgendwie eine Word-Datei.
Ja,
und die Word-Datei kann ich aber auch im Browser eingeben und genau, abrufen, dann habe ich genau gar keinen Schutz.
Ja, also solche Sachen hatte ich im Prinzip auch schon, dass die Links auf die entsprechenden Dokumente zwar geschützt waren, aber die Dokumente selbst nicht. Und dementsprechend kann man daran... eine andere Geschichte ist natürlich, wenn man es mal woanders sucht im Dateisystem. Das ist im Prinzip, jeder Benutzer hat eine Bash-History bei sich liegen.
Genau.
Und aus diversen Gründen kann es sein, dass das Benutzerverzeichnis öffentlich ist. Wenn man also an der Stelle ein bisschen rumrät, Benutzername, okay, also Home, Benutzername, / Bash.History. Hm. Und unter Umständen sieht man dann schon wieder, was der als letztes gemacht hat, in welchen Verzeichnissen er unterwegs war, welches Passwort er bei der Anmeldung von MySQL verwendet.
Genau. Oder auch bei anderen Sachen. Also das ist ja auch eine missbrauchtes Ding. Also wenn man gerade MySQL ist, das, was ich gerade sagte, dass man eben sich da einloggen kann, quasi bei MySQL mit -u Nutzername und -p. Und dann kann man, wenn man das will, das Passwort dahinter schreiben. Oder man lässt es halt leer und drückt Enter und dann wird man halt abgefragt und dann ist alles gut.
Mhm.
Aber wenn man das halt quasi der Bequemlichkeit halber mit in den Befehl eingibt, dann ist es halt auch in der History mit drin.
Mhm. Aber was ich nur so jetzt am Rande da ganz praktisch finde, ist Umgebungsvariablen. Also man kann auch dem MySQL-Befehl über eine Umgebungsvariable das Passwort reinreichen. Hm. Und diese wiederum kann man sich vorher in der Kommandozeile mit read einlesen. Also es ist nie, dass dieses Passwort irgendwo mal auf einer Kommandozeile stand. Ich habe halt vorher den Prompt. Und wenn ich mir ein Alias auf MySQL definiere, habe ich das automatische Anmelden immer wieder, denn das ist ja eigentlich der Grund, weswegen man das Passwort gleich mit in die Benutzerzeile reinklimpert, mit dabei, aber es steht nirgendwo.
Genau. Ja, und im Grunde genommen kann man da jetzt gleich fließend übergehen zu der Nummer 5, Platz Nummer 5, was ich da nenne, Security Misconfiguration. Also, schlechte Konfiguration, Fehlkonfiguration. Mhm. Und auch da hatten wir das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen bei den PHP-Einstellungen mit den Register Globals. Ist auch sowas, was man durchaus als Misconfiguration bezeichnen kann.
Ja, oder prinzipiell, wenn man eine Software einrichtet und erstmal pauschal alles erlaubt, alles erlauben, es muss funktionieren.
Ja. Also ich hatte heute auch jemanden von der Plattform Ask Ubuntu erzählt. Also das ist quasi so eine Art Forum, wo man Fragen zu Ubuntu stellen kann. Und da ist mir vor einiger Zeit mal so eine Frage aufgefallen. Da hat also jemand irgendwie auch Schwierigkeiten mit den Rechten gehabt.
Hm.
Also
mit Rechten.
Mit Rechten im Dateisystem in dem Fall. Und da hat er sozusagen den Poor Man's Ansatz gewählt und hat einfach ein CH-Mod 777 auf das komplette Dateisystem gemacht. Also hat quasi alles weltweit lesbar, schreibbar und ausführbar gemacht, weil er dachte, dann ist quasi
das sämtliche Probleme beseitigt.
Genau. Und ja, das Problem ist allerdings, dass es einige Software gibt, also SSH fällt mir da gleich ein, dass das Programm prüft, ob es quasi falsche Berechtigung bei gewissen Dateien gibt. Und dann weigert sich das mal ganz einfach zu starten.
zu starten, beziehungsweise, dass sich der Benutzer nicht anmelden kann.
Ja,
also wenn das Benutzerverzeichnis Word-Writable ist oder wenn die SSH-Konfigurationsdatei und ähnliches für alle Welt zu lesen und zu schreiben geht, dann verweigert einfach SSH den Zugang.
Genau.
Allerdings nicht, wenn man das per ACLs macht.
Okay.
Das war nämlich bei mir dann immer die Abhilfe, dass ich derartige Sachen hintenrum per ACL eingeschoben habe, weil die sich nicht direkt in diesem Triple also 777 niederschlagen, sondern über andere. Und damals hat es SSH nicht mitbekommen, okay, und ich konnte auf diese Art und Weise mehr oder weniger others den Zugriff gewähren, oder beziehungsweise da ging es halt speziell um eine Gruppe. Also SSH hat sich, glaube ich, schon böse, wenn man die Dings verwendet, die einer anderen Gruppe das Schreibrecht gewährt.
Das kann sein. Ja, also das, also wie gesagt, das war halt bei dem Jänischen auf die Füße gefallen, der sucht halt nach einer Lösung, wie er sein System wieder zum Laufen kriegt. Und, aber da gab es interessanterweise einige nette Ideen, wie man das halt machen kann. Also so Shell-Script halt. Also quasi man Parallelinstallation aufsetzen, ach so, und quasi ja, die Rechte von A nach B einfach wieder übertragen und so weiter.
Ja, da würde mir eigentlich auch so ganz praktisch einfach Rsync einfallen. Du nimmst ein System, was funktioniert, und ein System, was nicht funktioniert.
Aber kannst du mit Rsync nur Dateieigenschaften ändern?
Ich glaube
nicht. Den Inhalt?
Ich glaube ja, dafür gibt es dann auch wieder irgendwelche.
Eine Option, ja.
ja. Ja, ich wollte es jetzt auch sagen.
Also das, also, ja, es gab dann, wie gesagt, ein paar interessante Befehle. Wenn ich diesen Beitrag noch finde, dann werde ich den mit verlinken, weil.
Ach, oder mit ChangeMod. Mit ChangeMod kannst du, glaube ich, auch eine Reference angeben.
Ach so.
Und kannst auch so ein -R und auf ein Verzeichnis gehen. Ich glaube, so eine Schweinerei funktioniert auch.
Okay.
Also natürlich nicht im echten ChangeMod, sondern nur im
GNU-ChangeMod, ja. Das kann sein.
Aber ich sehe schon da oben, da ist ein Reference und das rekursiv.
Also irgendein R-File braucht man da.
Ein Referenz-File.
Hier,
Müssen wir mal gucken, also es könnte auf so eine Schweinerei funktionieren. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt sofort, wie das geht, also mit der ZSH. Und
ja, also das ist halt die Frage, wo das...
Set to unknown, okay.
Ja, also ja, immer jetzt
lange, ja, genau,
lange anschweigen,
wieder, zu lange genau, Pause machen und die Musik wieder die reinspringt, genau. Gucken wir nochmal hier zu den Sicherheitsgeschichten.
Genau, ja, schade, na, ist egal. Also Sicherheitsgeschichten, ja,
genau,
Misconfiguration. Ja, wie gesagt, bei PHP ist eben Register Globals eine so eine Sache, die aus meiner Sicht wirklich eine Misskonfiguration ist. Und es gab auch dieses Allow, tja, jetzt habe ich es aus dem Kopf, kann ich es nicht mehr. Also es gab bei PHP einige Sachen, die anfänglich sozusagen in den Anfangszeiten der Sprache falsch gesetzt gewesen sind und aber dann später so Schritt für Schritt zurückgenommen worden sind.
Also ein ähnliches tolles Feature, was mir da einfällt, ist vom IIS. Der konnte eine Zeit lang Autokorrektur. Also es ist ja mindestens, dass man auf Windows-System Groß- und Kleinschreibungen nicht einhalten muss. Aber der hatte auch so ein Feature mit einer Ähnlichkeit. Also wenn man sich ein bisschen vertippt hat, hat er die URL korrigiert.
Okay.
Der hat dem Benutzer geholfen. Sodass man an dieser Stelle schon nicht mehr exakt raten musste, sondern nur noch irgendwie so genau. Also per se, dieses Feature existiert auch im Apache, aber ist halt da nicht aktiviert. Aber so eine Korrekturgeschichte, was ich auch in dem Sinne schon ausgenutzt habe, um auf Seiten dann entsprechende Informationen unter Seiten zu erlangen, weil man da gar nicht groß rumraten musste, exakt raten musste, sondern annähernd einen Treffer landen musste.
Genau. Also und was mir so beim Apache einfallen würde, wäre so irgendwie sowas wie Options plus All hier zu machen. Das kann unter Umständen auch viel Spaß für einen Angreifer bedeuten. Also so insbesondere, wenn ich Browsing im Dateibaum
erlaube. Genau, sowas habe ich jetzt auch gerade gedacht, ja.
Genau.
Das, oder dass ich im Prinzip CGIs und Ähnliches dann quer an allen Stellen erlaube, dass der Angreifer die sein Programm, was er hochgeladen hat, überall platzieren kann. Also hochgeladen jetzt, wie zum Beispiel mit dem so einem Kontext zu sehen, viele Systeme bieten es ja einfach an, da ist es notwendig, ich möchte mein Bild im Profil mit haben und ähnliches. Ja, dann lade ich halt kein Bild hoch, sondern ich lade meine...
quasi eine ausführbare Datei, also ein genau. CGI, Common Gateway Interface oder sowas.
Ja, genau, hoch. Und das wird halt temporär abgespeichert dort. ImageMagick rennt drüber, ImageMagick sagt, das Ding ist kaputt, Browser meldet mir, Bild ist kaputt, weiß ich, okay, ist angenommen, wurde geprüft, jetzt kannst du auf dieses Teil zugreifen, ach, das hat auch gleich die Endung, CGI, flupp, der Apache sagt, wichtig ausführen.
Genau. Und dann wird halt mein Programm ausgeführt.
Genau.
Und dann hat man halt eventuell wieder viel Spaß dann.
Ja, so ist man dann wieder einen Schritt weiter und genau. Also beim CGI ist man dann eigentlich auch schon ziemlich weit
ja, im dann, System drin. Im Grunde genommen hat man dann gewonnen.
Ja, ja. Also beim PHP ist es noch nicht ganz so weit, da, wenn das gut geschnürt ist. Also, aber ansonsten, wer es schafft, CGI auszuführen, wer irgendwie einmal in die Nähe von Perl gekommen ist, wer es geschafft hat, Bean Shell auszuführen, da kann man auch gleich so den Schlüssel fürs System mit rüber schieben.
Genau. Da hängt dann sozusagen quasi am Portal schon dran, der Weltenschlüssel. Ja, und was natürlich ein sehr häufiges Problem ist, wenn man sich jetzt, also hin und wieder wird ja in den Programmen nicht irgendwie einfach mal neu geschrieben, sondern man klickt auf die diversen Open-Source-Softwaren, die es da rumläuft, oder auch Closed-Source-Software-Geschichten. Und vieles hat einfach ein Default-Passwort.
Und ja, das ist natürlich wahr. Das ist so
Admin, ein Passwort 123 oder sowas.
Genau. Das ist ja auch im Prinzip so dieses Problem gewesen der Hardware-Router und ähnlichen Geräten, die ausgeliefert wurden. Die wurden ja auch der Einfachheit halber mit so einem Standardpasswort versehen und ausgeliefert, sodass überall, wo ich mich in der Nähe eines passenden WLANs befand, hatte ich auch das Passwort dazu.
Genau, und sogar noch Zugriff auf den Router. Also du kannst den Router noch so konfigurieren, dass der eigentliche Nutzer keinen Zugriff auf dein eigenes Gerät mehr hat. Ja. Also das hatte ich aber vor kurzem auch, da hatte mich jemand gefragt, weil sein WLAN halt nicht so funktionierte, wie er es wollte. Und er meinte, ja, hat sich früher irgendwie so eine Verwaltungssoftware hier installiert für das WLAN und da muss man hier, und er hat aber die Software nicht mehr. Und na, ich sag, geh mal bei den Browser, gib ein 192.168.0.1. Wenn wir Glück haben, ist es schon. Also manche, es gibt dann halt einige Router, die machen das auf anderen
Adressen,
aber das war halt so der erste Versuch. Dann ging halt so ein Fenster auf, wo man irgendwie Nutzernamen und Passwort eingeben musste. Naja, und dann so ein paar gängige habe ich im Kopf. Und dann haben wir halt probiert, Admin als Nutzername und 1234 als Passwort. Und ich glaube, das war es aber noch nicht, es war irgendein anderes, war es zweite, was erst ging. Ja, und dann war man quasi...
Wahrscheinlich Admin.
Ja, genau. Und dann konnte man halt hat man diese Administrationsoberfläche gehabt und dann konnte er halt sein WLAN wieder so einstellen, wie er es eigentlich wollte. Also in dem Fall war es für ihn hilfreich, dass er nicht irgendein kompliziertes Passwort gesetzt hatte, aber ja, ein Angreifer, also diese Default-Password-Lists, ich vermute, wenn man danach googelt, so auf der zweiten, dritten, vierten, fünften Unterseite von Google wird man die dann finden. Also und das gibt es halt für Cisco-Maschinen, für WRT-Geschichten, also für alles gibt es halt so.
Das war ja, glaube ich, damals auch dieser iPhone-Rootkit. Also wenn man sich sein iPhone geroutet hat, war auch ein SSH-Server mit einem Standardpasswort installiert, wo dann auch massenweise irgendwie daraufhin iPhones gekapert werden konnten oder beziehungsweise auch gekapert wurden. Das war irgendwie damals auch ein recht großer Angriff auf die Handys an der Stelle.
Genau, und deswegen, also so Standardpasswörter, die sollte man schnellstens ändern.
Ja, also beziehungsweise vor der Inbetriebnahme der Software damit beginnen, die Software zu konfigurieren. Das, was ich im Prinzip an der Stelle beim Debian beobachtet habe, bei einigen Programmen, dass die das mit der Installation, also debconf und diese ganzen Installationsfragen, die da kommen, dann auch an dieser Stelle schon in die Datenbank mit reinschieben. Also sie nutzen im Prinzip den Weg nebenher, um die Sache zu konfigurieren und stellen nicht diese Oberfläche mit dem Standardpasswort hin. Ach, übrigens denken sie auch noch dran, das dann gleich mal noch mit einzustellen. Sondern wirst dann im Prinzip nach dem Passwort gefragt und das wird dann halt per SQL-Befehl in der Datenbank gleich gesetzt, sodass man sich von bevor dieses System überhaupt ans Netz geht, bevor überhaupt der Apache, ich sage jetzt mal, gestartet wird, muss für die Web-Oberfläche oder ist für die Web-Oberfläche schon das richtige Passwort vergeben. Also habe ich so bei einigen Sachen so von der Konfiguration beobachtet.
Okay, das ist nicht schlecht. Mhm. Also was mir jetzt gerade noch einfiel in dem Zusammenhang, da bin ich vor kurzem drüber gestolpert, sind Programme, das gibt es unter anderem für Debian, also ein Linux-Unix-Programm, das heißt Lynis, also L-Y-N-I-S. Und das ist so eine Art Systemchecker.
Ja.
Und das ist ziemlich cool.
Echt?
Fand ich, weil es halt einfach, das rennt halt quasi über das gesamte System drüber und hat so ein paar Informationen über Misskonfiguration, über schlechte Konfiguration, also was ich SSH permit root Login zum Beispiel, PHP-Einstellung, Apache-Einstellung, Benutzungsrechte, also Zugriffsrechte von Dateisystemen, Home-Verzeichnis und so weiter. Und das rennt quasi da alles durch, versucht alles abzuchecken und wirft am Ende halt einen Report raus, was gut und was schlecht ist. Also ist halt die Frage, also was mich halt noch interessiert, was ich jetzt noch nie rausgefunden habe, ob man das erweitern kann, weil
Man eigene Regeln
bei dazu. Eigene Regeln, genau, weil bei SSH fand ich das, also ich hätte da gerne noch ein paar mehr Regeln, die es austesten sollte. Und ja, ich meine, wenn das nicht geht, dann wäre ich einfach den bequemen Weg gehen und den Debian Bug Tracker einfach einen Wishlist-Eintrag da einwerfen und dann hoffen, dass der in 10 Jahren immer noch unbearbeitet
dran steht. Also ich muss gestehen, ich habe das auch installiert, nicht benutzt, aber noch nicht richtig eingesetzt. Ich tippe aber auch drauf, dass das in irgendeiner Skriptsprache geschrieben ist und dann leicht erweiterbar ist. Denn das Pendant dazu, was ich im Prinzip jetzt schon seit längerem einsetze, ist Check Rootkit. Ja. Das ist zum Beispiel erweiterbar in gewissem Rahmen.
Okay.
Ja, aber ich habe irgendwie so munkeln hören, dass bei der nächsten Sendung da so komische Sachen kommen, dass so.
Denn bei der nächsten Sendung wissen wir schon, was wir in der nächsten Sendung machen. Das grenzt ja an Verschwörungstheorie. Üblicherweise wissen wir doch eine halbe Stunde vorher noch nicht, was wir eigentlich in der nächsten
Ja, gut, das ist richtig. Also es soll wohl irgendwie die nächste Sendung kommen und.
Und dann gucken wir mal, was da passiert. Also.
Ja.
Das könnte kritisch werden.
Ja.
Große Events kündigen sich an.
Und ich weiß nicht, Events, ist, ich glaube jetzt für Ende April steht nochmal diese Geschichte in Erfurt aus.
Ach so, ja, genau.
Willst du das noch kurz anreißen? Sonst?
Ja, das könnte ich vielleicht noch erzählen. Also am 22.04., das ist also jetzt Montag in einer Woche, jetzt mal ausgehend von der Live-Sendung hier, gibt es also eine Diskussionsrunde. Also gibt es eine Diskussionsrunde, die findet in Erfurt statt. Da wäre also ich, Esel nennt sich immer zuerst, zusammen mit dem Lothar König und dem Johannes Lichti eine kleine Diskussion zu dem Themengebiet Handygate machen. Das heißt, also Handygate, das ist 2011 das große Ding in Dresden gewesen. Also gab es ja diese Demonstration gegen den Nazi-Aufmarsch dort. Und die Dresdner Polizei hatte da nicht viel Besseres zu tun, als einfach mal die Handydaten sämtlichen abzurufen. Genau, irgendwie angeblich von so ungefähr 1 Million Leute da die Daten mal abzurufen und abzugleichen.
Interessant, ist da bekannt, wie lange es gedauert hat, das auszuwerten? Also es ist ja eine Behörde.
Keine Ahnung. Und der Johannes Lichti, der ist aus dem Sächsischen Landtag Abgeordneter. Und der hat sich also mit dem Thema Handygate sehr intensiv beschäftigt, hat auf seiner Homepage da einige Berichte dazu stehen. Und ja, der wird dazu was erzählen. Dann, ja, der Lothar König ist ja, glaube ich, mittlerweile hinlänglich bekannt, weil er, ich glaube, August 2012 war das. Ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall irgendwann im Jahr 2012 eine Hausdurchsuchung bekam, auch wegen dieser Teilnahme an die Nazi-Demo. Also ihm wird halt vorgeworfen, dass er Leute aufgewiegelt hat, irgendwie gegen die Polizei vorzugehen. Und da gibt es, also mittlerweile ist der erste Prozesstag gelaufen. Gab also einen Tag vor Gericht, den er verbringen musste, und ich glaube am 24.04., also 2 Tage nach der Veranstaltung, ist dann der 2. Prozesstag, und ja, dann wird sich halt zeigen, was bei ihm dann halt rauskommt. Das, ich meine, es gibt in Dresden einen ähnlichen Fall gegen den Tim H., der angeblich auf einem Video zu sehen ist, wie er auch mit Megafon Leute in Richtung Polizei schickt, wo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, selbst die Polizei sich nicht so richtig erinnern kann, ob er wirklich das gewesen ist. Und der Richter ihm, dass er trotzdem dann halt eine Strafe aufgebrummt hat und jetzt geht es dann halt erst in die nächste Instanz und so weiter und so fort. Also da wird es noch zeigen, was da rauskommt. Und auch bei dem Fall Lothar König könnte das ähnlich passieren. Genau. Ja, und ich denke aber trotzdem, das könnte eine ganz interessante Runde sein. Das ist also am 22.04. in Erfurt, geht abends um 19 Uhr los und geplant ist, glaube ich, bis 21 Uhr. Mhm. Werden wir halt zu dritt mit noch jemand von den Grünen dann halt darüber diskutieren.
Na? Ja, und jetzt, ja gut. Und damit
wäre es das schon wieder gewesen.
Schon wieder für die heutige Sendung verabschieden. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Dann.
Genau, bis demnächst. Wir wünschen euch alles Gute und noch einen schönen Tag.
Genau. Okay, tschüss.